Wir sind zurück, nicht mehr als Free Angry Man, sondern ab jetzt als Free Old Man, denn unsere letzte Folge ist wieder ein wenig her, wir sind alle älter geworden. Lag irgendein Geburtstag zwischen den beiden Folgen jetzt von uns? Ich glaube nicht, ne? Aber, nee, ich glaube nicht. Aber wir sind auf jeden Fall älter geworden, das kann man sagen. Ob man es feststellen wird, zum Beispiel an Reifeneinstellungen, das wird sich dann zeigen heute, aber es ist wieder ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Wir haben es vermisst, ihr hoffentlich auch. Aber es soll heute mal wieder passieren. Der ganz große Moment ist gekommen. Wir sind back, so wie englische Rücken. Herzlich willkommen zu Folge 21 sind wir, glaube ich. Ihr beiden, wie geht's euch?
Ich freue mich besonders dann auf dem Part, wo dann dein Redeanteil auch wieder zu Ende ist und wir zur Sache kommen können.
Ja.
Also, okay.
Ich fühle mich jetzt alt, aber ansonsten ist alles gut. Ich habe noch nicht die Gebrechen.
Okay. Ja, aber wie ihr merkt, sind wir anscheinend immer noch die Free Angry Man, denn was Noah sagte, war jetzt weniger sachlich und mehr verletzend, aber so handhaben wir das hier in diesem Kreise. Und dann attackiere ich doch mal Noah zurück und frage ihn, was hast du denn zuletzt gesehen, Noah, worüber du sprechen möchtest?
Zuletzt gesehen habe ich Killers of the Flower Moon, aber da der ja noch nicht gesehen wurde und wir da auch noch was vorbereitet haben, möchte ich an dieser Stelle nicht drüber reden. Habe auch viel den Casino-Soundtrack gehört, aber später dazu mehr in der Scorsese-Folge, wenn denn eine kommt. Ich habe schon ein bisschen her, aber das vielleicht Relevanteste in der letzten Zeit. Es ist in aller Munde Taylor Swift The Eras Tour. Fast 3 Stunden lang pures Entertainment, sagen die einen. 3 Stunden Höllenqualen, sagen die anderen. Ja, es war eine Erfahrung und mir erschließt sich der Hype um Taylor Swift noch nicht unbedingt ganz. Ich dachte, der Film kann das vielleicht irgendwie so ein bisschen klären. Also war auch nett. War schon auch eine gute Show, auch wenn da auch echt viel bei war, was ich nicht mochte, dann abseits der großen Hits. Aber so richtig der Hype wird mir immer noch nicht richtig klar, warum der so existiert. Also in der Form, dass es vielleicht nach Zahlen die größte Musikerin aller Zeiten ist. Größer als deine Beatles und dein Elvis, Jakob.
Ja, aber das ist ja schwierig zu vergleichen. Also es gibt ja auch Capital Bra, der sagt, er ist in Deutschland öfter auf der Eins gewesen als die Beatles. Da kann man sich natürlich schon fragen, ja, ist denn der Vergleich zulänglich? Denn
ja.
Okay, alles klar. Das eine definiert sich über einen Klick auf dem Smartphone von Papa und dafür das andere muss man tatsächlich eine Single kaufen im Laden. Ja, weiß nicht, ob sich das so vergleichen lässt, aber Taylor Swift ist ein riesiges Weltphänomen. Ich meine, wir waren zusammen drin. Ich war überrascht davon. Also zum einen waren wir, glaube ich, wirklich die einzigen Männer da.
Ich habe ein paar andere noch gesehen,
ja?
Weil die sahen eher aus, als ob sie mitgeschleppt wurden.
Die mit euch da waren noch.
Ja, also genau, wir waren in einer Viererkonstellation. Es gab, glaube ich, auch dann noch woanders männliche Herrschaften, aber es waren zum größten Teil Frauen, war jetzt auch nicht unbedingt anders zu erwarten. Interessant fand ich, dass kaum Stimmung da war, hatte ich zumindest das Gefühl. Also wir saßen relativ weit vorne, da kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich unbedingt alles mitbekommen hätte, aber ich habe schon mal nach hinten geguckt und auch meine Ohren nach hinten offen gehalten, wenn es ging. Und wir vorne sind dann auch teilweise ganz gut abgegangen. So zur Hälfte aus wirklichem Enthusiasmus und zur anderen eher so zum Troll. Aber von hinten kam so gar nichts, ne? Also das fand ich schon interessant. Also das war dann für die Leute echt so ein Hinsetzen und so in aller Ruhe sich das jetzt anschauen. Obwohl da ja schon eine ziemliche Show abgelegt wird, finde ich.
Jo. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Also ich war nicht mit, Gott sei Dank. Aber es gehen ja Videos viral wieder wirklich ausgelassene Stimmung in den Kinosälen.
Ja, genau.
Herrscht. Und ich mit muss dem auch sagen, Enthusiasmus, mit dem die meisten da reingehen, war jetzt für mich auch nichts anderes zu erwarten. So. Also es sind ja schon Fangirls.
Ja.
Beinahe.
Ja, ja.
Oder Boys. Ne?
Aber das muss man sich, glaube ich, auch angesehen haben. Der bei uns beliebte Spruch, da, sonst verweigert man sich der Intellektualität, trifft hier tatsächlich auch zu, weil es tatsächlich das momentan größte kulturelle Phänomen unserer Zeit ist, Taylor Swift. Und das mal so ein bisschen zu erkunden, fand ich dann doch ganz interessant. Dass das ja auch irgendwo alles sehr lieb ist, alles so ein bisschen provokant, aber auch nicht, dass irgendwie jemand sagt, aber pfui, also jetzt Welten davon entfernt, was Elvis damals gemacht, also verhältnismäßig natürlich für die Zeit, der ja da auch irgendwo angeeckt hat, und es ist irgendwie so, da ja, lässt man ja auch seine Kinder gut hin, ja, Taylor Swift.
Oder im Vergleich zu einer Katy Perry, die ja,
provokant,
einst in der gleichen Liga spielte, aber die ja völlig, also die ja den sexuellen Unterton teilweise aus dem Unterton rausnimmt. Also das ist bei Taylor Swift ja gar nicht. Ne? Also
ich hätte sie jetzt auch nicht unbedingt mit Provokation irgendwie in irgendeiner Form assoziiert.
Nö. Aber ich glaube, Katy Perry ja auch nicht. Katy Perry würde es ja auch nicht sagen, ja, das ist die große Pop-Provokateurin.
Ja gut, nicht nur, aber ich meine, darauf begründet sich doch auch der Erfolg, oder nicht, dass es massentauglich ist.
Sex sells, ne? Also sicher. Aber Taylor Swift ist wirklich für alle da. Also für alle. Das ist für die Christen und die Muslime können das hören und der Spießbürger kann das hören und der Konservative kann das hören. Also es kann jeder hören. Und es können auch die Liberals hören. Also es können alle hören. Musik für alle Menschen.
Also würdest du dann sagen, sie hat einen gewissen Stil oder passt der sich dem an, was gerade ja Mainstream ist?
Ja, eher das, ne?
Ja.
Ja. Deswegen, hat auch nie irgendwie was selber geprägt. War immer so, erst Country, dann so ein bisschen auch diese Katy Perry-artige Popmusik und dann so ein bisschen dunkler, so ein bisschen mehr, fast schon Hip-Hop-lastige Beats irgendwie, so ein bisschen mit so Elektronik, und jetzt dann irgendwie ihre da Lagerfeuer-Alben, die sie in der Corona-Zeit gemacht hat, die sind vielleicht, also die finde ich auch am langweiligsten, aber die gehen vielleicht ein bisschen gegen irgendwie einen Trend, obwohl Corona generell schwierige Zeit, und jetzt Midnights, ihr neuestes Album, ja, passt auch irgendwie sehr in diese Zeit, ne?
Aber nur noch, um nochmal auf deinen Schnack von vorhin zurückzukommen, von wegen dann verweigert man sich der Intellektualität. Also würdest du denn sagen, die Texte sind in irgendeiner Form inhaltlich anspruchsvoll, oder?
Da fragst du jetzt sicherlich, also es ist schwierig, ich will jetzt mich auch nicht in Teufels Küche bringen. Es gibt tausende Swifties. Es geht ja nicht immer nur um höchst anspruchsvolle Texte. Es geht ja hier um ein popkulturelles Phänomen. Und da muss man halt mal unterscheiden. Das ist vielleicht sicherlich nicht die anspruchsvollste Musik, auch wenn es da sicherlich ein paar Songs gibt,
um die Wandelbarkeit der Musik, die da auch irgendwie ein bisschen
tiefer gehen. Aber man muss sich zumindest mal damit beschäftigt haben, bevor man das irgendwie einschätzen kann und sagen, das ist entweder blöd oder ganz gut, okay. Aber
da würde ich dann auch schon noch mal eine Linie ziehen zwischen, man hört sich das irgendwie mal an oder man besucht den Konzertfilm. Also
ich finde tatsächlich, man kriegt viel mehr mit, was Taylor Swift ist, wenn man sich den Konzertfilm anschaut, als wenn man sich ein Album anhört.
Okay, weil da wahrscheinlich viele Alben vermengt sind auch, ne? Also.
Ja, einmal, also du kriegst in der Eras-Tour ja einen Gesamtabriss ihrer Karriere, sie geht da chronologisch durch, wobei chronologisch weiß, nee, ich glaube nicht chronologisch, nee, aber sie geht einmal durch, das heißt, du kriegst aus jeder Ecke so ein bisschen was und du verstehst eben durch diese großen Bilder und jubelnden Menschenmengen und die Art, wie sie mit den Leuten kommuniziert, die Art, wie sie auftritt, die Art, wie sie sich kleidet, die Art, wie sie singt auch, durch all diese Dinge kriegst du mit oder kommst dem nahe, warum Taylor Swift da ist, wo sie ist, und das kannst du anhand so eines Konzertfilms besser als anhand irgendeinem der Alben von ihr. Also, die Texte sind, also wenn du mich fragst, sind die Texte alle wenig intellektuell, wobei sie ja sogar irgendwie dann mal irgendwelche Referenzen haben auf klassische englische Literatur. Das steckt alles, also das sind bei Gott keine schlechten Texte, ne? Da schreibt wahrscheinlich auch meistens ein ganzes Team dran. Henrik, wenn wir jetzt mal schätzt die Texte von Rammstein sehr. Ich würde jetzt mal die steile These vertreten, dass die Rammstein-Texte auch nicht unglaublich intellektuell sind. Sie sind halt poetisch schön verpackt. Aber die Themen, die da verhandelt werden, sind
auch eine Form von Intellektualität.
Auf jeden Fall. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen würde.
Und auch da sind literarische Referenzen auf Shakespeare.
Ja.
Schiller. Aber
ich halte tatsächlich Rammstein-Texte und Taylor Swift-Texte von ihrer vom Intellektualitätsgrad jetzt, also ich sehe da nicht, dass da Welten dazwischen liegen. Da liegen irgendwie, meinetwegen, liegen da ein paar Bezirke zwischen, aber ich glaube, es hat auf jeden Fall was Intellektuelles, sich den Konzertfilm anzusehen. Das ist jetzt nicht intellektuell, würde ich meinen. Also man kommt ein bisschen dahinter, warum.
Ja gut, aber das, was du vorhin beschriebst, ihr Auftreten, ihr Stil, so das würde ich jetzt auch nochmal irgendwie anderswo einordnen. Also das ist ja auch eine Form des Schauspiels irgendwie. Also sie ist ja auch eine Kunstfigur.
Ja. Aber genau, um die geht's ja. Also um die Privatperson Taylor Swift dreht sich hier ja nichts.
Ja.
So, und dann gibt's ja auch immer die lustigen Momente, wo sie auf der Bühne steht und irgendwie einen Ex von ihr nachmacht und sagt, you're not gonna write about this. Und man merkt, oder sie tut dann so, als würden sich da Privatleben und Künstlerleben so ein bisschen vermischen, aber am Ende ist das auch eine Rolle, die sie ganz bewusst spielt, würde ich jetzt sagen. Also, ich finde Taylor Swift tatsächlich ziemlich interessant.
Aber ein Circle the Drain ist nicht dabei.
Circle the Drain?
Katy Perry?
Ein Song à la Circle the Drain. Nee, das ist ja nicht so ihr Stil. Also E-Gitarren, gibt es in irgendeinem Taylor Swift-Song E-Gitarren?
Ja, ich meine jetzt nicht das Musikalische, ich meine den Inhalt eher. Also, weil der ist ja auch höchst privat, der Song.
Also in gewissermaßen, ich höre halt nicht, ich achte nicht so sehr auf den Text oder habe auf jeden Fall während des Films nicht. Da war es irgendwie dann die ganzen Hits, die konnte man so mitträllern, aber bestimmt sind da auch mal so intimere Sachen, aber mehr Andeutung als.
Aber guck mal, das ist doch dann genau das so. Okay, Text sekundär, also eigentlich, der kann höchst generisch sein, aber solange das dann irgendwie auf der instrumentalen Ebene abgeht und so, dann geht man da halt mit. So.
Das Schöne an Circle the Drain ist, dass der ja so direkt ist. Also sie benennt die Dinge ja wirklich fast ein bisschen zu direkt. Sie sagt einfach, you fall asleep during foreplay und solche Sachen. Das würdest du bei Taylor Swift ja niemals bekommen. Also bei Taylor Swift ist es dann auch, genau wie bei Rammstein, poetisch verpackt. Und zwar so poetisch verpackt, dass der Zugang wird erschwert und den Fans wird nicht die Möglichkeit geboten, das auf bestimmte Punkte festzumachen. Das kannst du bei Circle the Drain eher noch. Bei Katy Perry ist, oder bei dem Katy Perry Songs ist es ja teilweise nicht mal wirklich sicher, wer da jetzt gemeint ist. Das kann man dann anhand dessen erkennen. Auch
weniger um die Obszönität als um darum, ob es da auch private Einflüsse irgendwie gibt oder ob man die auch als solche erkennt. Und
gibt es, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, wie gesagt, Leute, die wissen, wann sie mit wem zusammen war und wann sie welches Album aufgenommen hat, die können sagen, an wen sich das richtet, aber vom Text her könnte sich wahrscheinlich im meisten Fall an alle richten, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber da können mir auch Leute gerne auf die Finger hauen. Also ich bin jetzt auch nicht so bewandert, was das angeht. Aber das, was ich so mitbekommen habe. Ja, Taylor Swift. Also Hendrik, ich sag dir ganz ehrlich, das ist durchaus was man sehen sollte. Also,
Nee, dann verweigere ich mich lieber wieder der Intellektualität.
Okay, alles klar.
Schade.
Ja, aber, so wie damals bei Io.
Wessen hast du dich denn in letzter Zeit nicht verweigert? Beziehungsweise drehen wir es um, was hast du denn gesehen?
Oh, da habe ich hier ein paar Honorable Mentions mitgebracht, ne? Gesprengte Ketten habe ich mit Noah in der Kult-Sneak gesehen, ne? Sehr schöner Film. Die Faust im Nacken habe ich vorhin erst gesehen, auch sehr gut. Das Apartment auch sehr, eine Tragikomödie, also Billy Wilder Film und sein bekanntester ist ja wahrscheinlich Some Like It Hot, manche mögen es heiß, das ist ja der sehr komödiantisch angehaucht ist und das ist ja auch etwas, was bei Sunset Boulevard ihm auch zum Verhängnis geworden ist, dass er da eine eigentlich recht ernste Szene gemacht hat und dass alle damit gerechnet haben, dass sie jetzt eine Komödie sehen und dann haben die gelacht, als sich so in einem Leichenschauhaus Leichen unterhalten, was aber eigentlich eine eher tragische Szene sein sollte. Das Apartment vereint so ein bisschen beides und das ist echt, liegen wieder Lachen und Weinen sehr nah beieinander. Aber darüber wollte ich gar nicht reden. Ich wollte nämlich eigentlich über Jackie Brown reden. Ja, das ist ja häufig zu beobachten, das Phänomen, dass ich über Sachen eigentlich gar nicht reden will und dann doch eine Viertelstunde über sie rede. Diesmal soll es nicht so sein. Ich fasse mich auch bei Jackie Brown ein bisschen kurz. Kennt ihr diese Hütchenspiele, irgendwie ein Objekt wird unter einem von drei Hütchen versteckt und dann werden die ganz schnell hin und her bewegt und am Ende weiß keiner mehr, am besten oder bestenfalls keiner mehr, wo jetzt das Objekt sich befindet. Das ist irgendwie ein filmgewordenes Hütchenspiel. Da verliert man auch ganz schnell den Überblick, wer hier gegen wen intrigiert. Ja, und Noah wird mich dafür belächeln, aber auch die Sympathie, die man den, gegenüber den einzelnen Figuren hegt, die wandelt sich auch immer mal wieder. Und also so richtig moralisch verkommen sind alle ein bisschen, also alle ein bisschen, aber keiner so ganz. Also ist keine richtig hassenswerte Figur bei, deswegen ist man auch an allen Schicksalen gleichermaßen so ein bisschen interessiert und fiebert damit. Und dann schafft Tarantino etwas, woran Nolan immer zu scheitert, und zwar er schaffte eine sehr coole Frauenfigur auch, und da wollte ich jetzt auch mal, das ist jetzt auch mal vielleicht die Antithese zu dem, was mir auch häufig vorgehalten wird, Hendrik mag keine starken Frauenfiguren, keine, ja, Hendrik mag einfach keine Frauen.
Ich glaube, das haben wir im Podcast noch nicht.
Das wurde auch privat noch nie so gesagt.
Ja, also. Nee. Weiß ich. Naja, gut. Auf jeden Fall. Wie heißt sie denn?
Pam Grier?
Ja, genau. Also sehr, sehr, sehr gute Rolle. Sehr, ich weiß nicht. Also das ist zumindest mein Eindruck. Häufig sind ja heute starke Frauenfiguren zeichnen sich ja vor allem dadurch aus, dass sie vor allem irgendwie in irgendeiner Form aufmüpfig, manchmal zickig sind und irgendwie, keine Ahnung, die eigene Toughheit immer zu betonen müssen. Aber es geht halt auch anders. Also es geht halt auch, indem man ja sich irgendwie über andere erhebt, ohne dass es irgendwie arrogant wirken würde. Und ja, einfach indem man durchdacht und das Verhalten anderer antizipiert und irgendwie intrigiert. Und ja, es sind wie für Tarantino typisch wieder sehr geile Dialoge. Also da gibt es eine Szene, ich weiß gar nicht, De Niro ist mit einer Frau auf dem Parkplatz und die haben gerade irgendwie eine, ja, Geldübergabe oder haben sich gerade Geld zu eigen gemacht, was ihnen eigentlich nicht gehört.
Ich weiß, Jakob hat den ja noch nicht gesehen. Willst du die gesamte Szene jetzt erklären? Denn die ist ja doch ein relativ, am Ende doch noch eine Überraschung.
Oder willst du die? Nee, ich fand die Situationskurve, also keine Ahnung.
Also ich weiß auf jeden Fall, welche Szene ist, glaube ich, auch meine liebste Szene in dem Film.
Mich stört's nicht, nur, also von mir aus.
Ja gut, und dann haben sie das Geld und wollen fliehen und suchen dann das Auto und De Niros Figur weiß nicht mehr, wo er geparkt hat, und die Frau, die er da im Schlepptau hat, was dann auch gleichzeitig die Freundin desjenigen ist, dem das Geld gehört, die löchert ihn dann die ganze Zeit und macht sich über ihn lustig und warum er denn das Auto nicht finden würde, und dann erschießt er sie einfach. Und dann sitzt er später mit dem Typen im Auto und auf die Frage, wo denn seine Freundin sei, meint, oh, ich habe sie erschossen und so. Sehr lustig. Also, sehr guter Film. Wärmste Empfehlung.
Ja, leider, ich hatte ihn ausgeliehen, aber leider ist er bei Prime abgelaufen.
Ja, ich habe mich schon gefragt, wann du den denn gucken wolltest, aber.
Ja, hab's verplant. Ja, schade.
Hättest du ihn mal geguckt. Mal.
Ja.
Der ist ja auch physisch relativ schwer zu bekommen, ne?
Ja, das stimmt.
Also.
Irgendwie irgendwann mal in einem anderen Universum, was weiß ich.
Ja. Naja. Aber was hast du denn zuletzt gesehen?
Ja, ich habe auch ein paar Sachen gesehen. Also ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht kurz über die Wes Anderson Kurzfilme sprechen möchte. Die haben wir jetzt hier gar nicht besprechen können. Das haben wir jetzt ja verpasst. Möchte ich aber nicht, weil ja, ich finde die am Ende nicht interessant genug, ehrlich gesagt. Okay. Ja, es ist so ein bisschen schwierig, mich drauf zu einigen. Also King of Comedy habe ich gesehen. Wenn wir aber über Scorsese nochmal sprechen, sprechen wir wahrscheinlich auch über den nochmal. Deswegen würde ich den jetzt auch erstmal außen vor lassen.
Können wir machen.
Ich habe Misery gesehen. Ich weiß nicht, inwiefern da. Ich glaube, Noah, du hast den auch gesehen, ne?
Vor kurzem erst, ja.
Ja. Ja, interessanter Film. Gilt ja auch immer so als einer der wichtigen Horrorfilme, als einer der besten Stephen King-Verfilmungen. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich hier überhaupt von Horror sprechen möchte. Das ist eher ein Thriller. Also ja. Horror-Elemente sind da schwer zu finden. Und ich muss sagen, dass ich die Ausgangslage natürlich erstmal klasse finde. Also es ist eine super Prämisse. Ich weiß nicht, Hendrik, kennst du die Prämisse?
Ich glaube, ich kenne sie, ja.
Also ja, Schriftsteller ist Autor einer beliebten, aber also schreibt eine fortlaufende Kolportagen-Romanserie, die ja eher bei, ich sag mal, den.
Das sind dann so TikTok empfiehlt.
Genau, das sind eher so diese Bücher.
TikTok made me buy it. Ja.
Genau, und er kotzt sich darüber aus und hat jetzt entschlossen, in seinem letzten Buch dann die Hauptfigur töten zu lassen. Gerät in einen Autounfall und wird von einer fanatischen Leserin quasi, ja, die nimmt ihn auf in sein Zuhause und sie ist, hat eine Krankenschwester-Vergangenheit und sorgt sich um ihn und weiß natürlich auch, dass er der Autor dieser Reihe ist und befragt ihn zum neuen Buch und er ja, findet dann heraus, weil er das Manuskript des Buchs in seiner Tasche hat, dass er die Figur töten will und das gefällt ihr gar nicht. Und die hat natürlich auch einen kleinen Knacks. Und er ist da ans Bett gebunden, kommt nicht weg. Das ist so die Ausgangssituation. Und das finde ich schon ziemlich clever. Also das ist, wenn du das jemandem so vielleicht ein bisschen pointierter erzählst als ich jetzt, da kriegt man Lust auf die Geschichte. Das ist einfach eine verdammt gute Ausgangssituation. Ich finde, der Film macht leider nicht ganz so viel draus. Also er hat durchaus Momente der Spannung. Es gibt eine fiese Szene mit einem Hammer. Es gibt auch das Finale ist toll. Und es gibt auch Szenen, die so nach ganz klassischer Hitchcock-Suspense aufgebaut sind. Aber ich finde, dass er sich doch ungewöhnlich lange auf der gleichen Stelle bewegt. Natürlich von der Lokalität her sowieso, aber auch inhaltlich. Also es ist ein ewiges Hin und Her, finde ich. Und auch wenn die Darstellerin Kathy Bates natürlich eine tolle Performance abliefert, finde ich, dass sie schon auch so ein bisschen overacted. Also ihr wird halt immer nachgesagt, dass sie das so toll hinbekommt zwischen Fan und irgendwie ja guter Frau, gutmütiger Frau und irgendwie ja tief bösen Frau, dass sie das gut hinbekommt. Das kriegt sie auch gut hin, den Switch, aber ich finde es in beiden Fällen irgendwie maßlos überzeichnet. Also tatsächlich, ich fand ihn spannend, ich fand ihn gut gemacht, ich fand ihn gut gefilmt, ich fand die Idee, wie gesagt, gut, aber er zählt für mich auf keinen Fall zu den ganz großen Thriller- bzw. Horror-Klassikern.
Geht es da auch so ein bisschen ums Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom? Also macht sie ihn dann auch krank?
Ja, sie macht ihn nicht kränker. Also,
okay.
Wobei, je nachdem, wie wir krank definieren wollen, aber es geht nicht darum, ihn krank zu halten. Nee, das jetzt nicht.
Okay, ja gut.
Ihn weiter verletzt zu halten. Also,
genau.
Ja, gut, Schaden zuzufügen. Aber könnte ja jetzt seine Zeit der Rekonvaleszenz irgendwie so lange als möglich herauszögern, um irgendwie mehr Zeit zu haben, um Einfluss auf ihn auszuüben. Aber
ja, sie macht es eher so, also der ist halt sowieso ans Bett gebunden, da muss sie gar nicht mehr viel machen und sie macht es eher so, dass sie den Kontakt zur Außenwelt möglichst abschottet, dass er niemanden erreichen kann. Das ist eher so der Weg. Noah, wie stehst du denn zu dem Film?
Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, nicht vor allzu langer Zeit gesehen. Also natürlich die viele großartige Szenen hängen geblieben und vielleicht ist das dann auch, dass das dann, ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern, vielleicht ist das auch ein schlechtes Zeichen, deswegen kommt es mir so vor, als wäre er dann doch ganz gut gewesen. Ich fand ihn auf jeden Fall auch spannend. Ich fand Kathy Bates vielleicht ein bisschen besser, also die hat mir dann doch sehr gefallen. Mhm. Ich verstehe schon, warum der so ein bisschen Klassiker-Potenzial hat, aber es ist keiner der besten Thriller-Filme. Aber ich fand den auch recht effektiv gefilmt und auch ich fand das dann doch, das basiert ja wahrscheinlich auch auf einer Buchvorlage, ne? Es ist ja Stephen King, ich denke, der hat es auch als Buch als erstes veröffentlicht und denke auch, dass die Filmerzählung hier das deutlich bessere Mittel ist. Als das Buch, denn ich denke, hätte ich das Buch gelesen, hätte ich die ganze Zeit gedacht, ja, Steven, wir wissen, du bist es. Und jetzt so ein bisschen Distanz und generell mal diesen ganzen Fankult mal so ein bisschen auseinandernehmen, fand ich schon stark.
Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich hatte gerade gedacht, ob es nicht vielleicht eher andersrum ist, also dass das Buch nicht vielleicht besser zu lesen ist, weil man diese Metaebene offensichtlicher sieht, aber ich würde dann, glaube ich, tatsächlich eher auf deine Seite gehen und sagen, nee, das das nimmt dem auch Spannung, weil es dann irgendwann zu sehr wie ein Metaspiel wirkt. Also im Film hast du natürlich dann immer noch mal eine Distanzierung, eben dadurch, dass das Schauspieler sagen, die das spielen, und du hast ein Drehbuch, das übernommen wurde von dem Buch, also du hast da mehrere Stationen, wo du dich distanzierst, und ich glaube, ich würde da auch eher dann mich auf deine Seite stellen. Finde ich einen guten Punkt.
Und man sagt ja Stephen King auch so ein bisschen nach, nicht der beste Autor aller Zeiten zu sein, auch wenn er viele Klassiker geschrieben hat, auch viel Mist geschrieben zu haben.
Ja, 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 ja.
Und es, Misery ist ja dann doch auch eine Übertreibung irgendwo und steht ja eigentlich dafür, was man so mit Stars alles macht oder mit den ganzen Stars, was man mit denen so treibt. Aber ja, wenn ich das jetzt gelesen hätte, und ich denke mal, die Handlung ist ja relativ wenig, dann würde ich, ja, Steven, macht keiner mit dir. Das ist dann wieder so ein Hirngespinst. Und ich glaube, nur auf der Leinwand kann das dann auch wirklich zum schlauen Beitrag zu dieser Debatte taugen.
Ich glaube gar nicht, dass er das geschrieben hat in irgendwie in der schrägen Angst, dass das mal passieren könnte, sondern ich denke, er hat sich einfach gedacht, ja, es gibt fanatische Fans, und ich denke, er hat über fanatisches Fansein nachgedacht und sich dann überlegt, oh, das gibt aber eine ganz coole Prämisse für ein Buch. Also ich glaube nicht, dass der da seine Ängste reingelegt hat in das Buch. Davon würde ich nicht ausgehen.
Würde ich jetzt auch mal.
Weil wenn Stephen King immer in seine Bücher seine eigenen Ängste reinlegen würde, dann wären sie nicht so variantenreich, ehrlich gesagt. Also die Bücher, ich meine, Stephen King schreibt einfach viel. Dann sind manchmal sehr, sehr gute Sachen dabei und manchmal weniger gute Sachen. Er schreibt halt viel. Und ich glaube, dass er sich nicht immer unbedingt auf seine Ängste beziehen kann bei so einem, bei so einer Schreibfrequenz. Ja.
Nee, aber setzt dann ja eine gewisse, ja, Empathie voraus oder vielleicht auch ein großes Wissen, was jetzt, ja, Phobien oder so angeht. Mhm. Also.
Ja.
Immerhin da scheint er dann ja seine Begabung zu haben. Und er macht, ja, doch, ich glaube, es gibt auch viele Stephen King-Verfilmungen, die wir alle gut fanden. Also ich glaube, da können wir ihn schon. Da können
sind
wir
ja aber oft auch gerade die Verfilmungen, die dann weniger mit dem Buch zu tun haben, sondern was Eigenes draus machen.
Ja, ja. Also The Shining ist nur so gut, weil er das Buch so missachtet am Ende.
Ja, gut.
Und ich hätte halt vielleicht
Green Mile habe ich hier noch liegen, das wollte ich nochmal lesen. Okay. Gucken, inwieweit sich das ans Buch
hält. Aber ich denke, man kann schon ein bisschen mehr von Stephen King, also wie gesagt, wir haben das Buch nicht gelesen, aber da ein bisschen mehr, denn es geht ja jetzt auch hier, also bei S geht es um eine Gruppe von Kindern und hier geht es um einen erfolgreichen Star-Autor. Ich würde schon behaupten, dass man da auch ein bisschen was von ihm, aber das ist ja jetzt auch relativ egal.
Ja, da steckt auf jeden Fall was von ihm drin, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er wirklich die Angst hatte, dass irgendwann mal ein Fan ihn in ein Bett sperren würde und also.
Ja, die Angst auch vor fanatischen Fans kann sicherlich da sein, aber ob das dann solche Züge annehmen, also das
ich schätze ihn halt absurd. Eher so ein, dass er eher die coole Prämisse braucht und dass er fasziniert.
Oder er hatte halt wirklich mal wieder sich die Birne weggekifft und hatte dann Bad Trip und irgendwie, keine Ahnung.
Ja, vor allem Koks hat er ja viel, ne? Das war so sein Ding, deswegen konnte er
so viel schreiben. Ja, stimmt, Koks war sein Ding, ja.
Das ist auch immer ganz interessant, wenn man sich anschaut, welche Filme Stephen King irgendwie so auf Twitter erwähnt oder so und sagt, ja, toller Horrorfilm oder so, und dann schaut man sich die an und denkt, also für den Master of Horror kommen da teilweise schon ganz schöne Nieten bei rum, aber naja.
Fast schon wie von der KI geschrieben.
Ja, genau.
Oh. Ja, oh. Welchen Film könntest du meinen?
Möchtest du damit anspielen? Worauf möchtest du damit anspielen?
In die deutschen Kinos kam in den letzten Wochen eine war für verhältnismäßig große Produktion, Wochenendrebellen.
Ich dachte, du redest über Creator, aber okay.
Ja, den machen wir gleich.
Okay. Reden wir über Wochenende.
den machen wir gleich.
Okay.
Man verzeihe mir diesen Spaß.
Ja.
Wochenendrebellen von Marc Rotemund. Wollten wir mal drüber reden. Ihr beide habt den noch geguckt. Ich auch. Ja, soll ich mal sagen, womit wir es hier zu tun haben?
Mach mal.
Oder will einer von euch das machen?
Nee, mach mal.
Ja, Wochenendrebellen basiert auf dem Roman Wir Wochenendrebellen. Es geht um einen Vater-Sohn-Gespann. Der Sohn ist Autist, wie die Mutter des Öfteren über die Leinwand hinweg schreit. Ja, das heißt, er mag sehr gerne Nudeln, aber nicht, wenn sie sich berühren.
Ja,
und hat jedenfalls sehr viele Einschränkungen im Alltag, kommt nicht mit seinen Schulkameraden zurecht und dann sagt sein Vater, ja, was machen wir denn jetzt? Und der Sohn will ein Lieblingsteam haben in Fußball. Ja, dann machen sie den Deal, wenn du dich in der Schule mehr anstrengst, mit die anderen Kinder nicht zu verprügeln, gehe ich mit dir jedes Wochenende ins Fußballstadion und suche deinen Lieblingsverein. Da er aber Autist ist und keinerlei Körperkontakt zu anderen haben kann und Spielerkreise beschissen findet, ist das natürlich ein schlechter Ort. Ja, und das Ganze mit Florian David Fitz, dem Judas des Deutschen, das wäre ein bisschen fies, dem großartigen Florian David Fitz.
Er sieht so gut aus.
Das ist echt ein schöner Mann, ne?
Ja, ich habe in 100 Dinge gibt's ihn nackt zu sehen. Ja, führt er auch Regie.
Literaturempfehlung.
Mit Matthias Schweighöfer, da sind sie nackt unterwegs. Sehr schlecht. Jedenfalls eine große Botschaft für barrierefreie Gesellschaft, die Behinderung nicht diskriminiert. Hendrik, kannst du das unterschreiben, was der Film so sagt? Oder würdest du sagen, ist vielleicht nicht ganz so deins?
Ja, also ich fand ihn jetzt, also grundlegend, das will ich vorausschicken, fand ich ihn nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht so richtig, inwieweit, also es ist jetzt kein Lehrfilm über Autismus, aber und er schrammt auch relativ knapp an der Aussage vorbei, dass Autismus heilbar sei, sofern man seinem Kind nur genügend Aufmerksamkeit und Liebe schenkt. Aber ich finde, man kriegt schon ein bisschen ein Gefühl dafür, wie es jetzt irgendwie für, er hat ja auch eine sehr ausgeprägte Form des Autismus, Asperger-Autismus, wie es für ja Menschen, die darunter leiden oder deren Leben das beeinflusst, sein muss, im Alltag zurechtzukommen und ja, was das auch für eine Belastung für die Eltern darstellt oder darstellen kann. Ja, doch. Wahrscheinlich mehr oder weniger darstellt. Und er hat so ein bisschen Autismus erfahrbar gemacht. Also da gab es diese eine Szene, wo er dann, also wir wissen, dass er nicht unbedingt auf zwischenmenschliche Kontakte generell und auch nicht auf Körperkontakt steht. Und dann wird er da abgetastet, als er ins Stadion muss. Und das ist schon echt ein bisschen unangenehm anzuschauen. Also da hat der Film dann doch was geleistet. Also da hatte ich dann schon fast ein bisschen Gänsehaut. Aber Gänsehaut. Auch der Junge, der spielt das eigentlich, der spielt, ja, also zwischen schreiendes Balk, aber auch manchmal recht liebenswürdig und weiß nicht, alles in allem fand ich den jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube aber, ich stehe damit ein bisschen allein.
Noah, warum hast du so geringschätzig nochmal Gänsehaut in Anführungszeichen oder mit Fragezeichen versehen?
Weil es mich verwundert hat, dass Hendrik bei diesem Film Gänsehaut verspürt hat. Ja, vielleicht ist das dann auch einfach der eigene Autismus, der dann ein bisschen angesprochen wird.
Ja, aber das nämlich. Ne? Noah. Da haben sich ein paar Härchen aufgestellt. Das war irgendwie, mochte ich nicht. Da lief mir irgendwie
was. Nein, das muss Noah dir jetzt nehmen, Hendrik. Hör jetzt zu, wie er es dir jetzt nimmt.
Ja, okay. Noah, warum habe ich denn nicht das Recht, mich so zu fühlen?
Ja, lass mich dir erklären. Jakob, willst du erst was sagen oder darf ich Hendrik jetzt belehren?
Hau rauf.
Nee, also so viel zu belehren habe ich tatsächlich auch gar nicht. Ich muss sagen, für den deutschen Film überraschend gut. Also da kennt man Schlimmeres.
Aber auch kitschig.
Ja, und da kommen wir jetzt wieder auf Probleme zu sprechen, die der deutsche Film nun mal hat. Und diese Krankheiten sind auch hier vorhanden. Wir haben hier wieder, das Ganze ist viel zu aufpoliert. Warum wirken immer in deutschen, es ist ja eigentlich auch schon so zur Hälfte eine Komödie, ne? Also da wird ja auch
eine Tragikomödie.
Ja. Ja. Aber warum sind das die, okay, sie sind, eigentlich sind sie schon sehr wohl situiert, also ja. Ich meine, der Vater arbeitet Auf jeden Fall, und es wirkt auch alles recht oberschichtlastig, was ich habe mir auch ein bisschen mich nochmal mit denen beschäftigt, die eben das Vorbild dafür waren. Haben mir da so eine kleinere Dokumentation über die angeguckt, ich glaube Viertelstunde oder so auf YouTube, und mal so ein bisschen in deren Blog reingelesen, was die so schreiben. Und die fand ich deutlich sympathischer, also die fand ich dann doch ganz süß. Und die
ist der Vater in echt auch irgend so ein
Nein,
Sprecher einer Burgerfirma?
Das, ja. das sah man ihm jetzt nicht an, aber ich glaube nicht. Man sieht die beiden ja auch, die treten im Film auf. Nein, aber die wirken halt sehr geerdet. Und Florian David Fitz ist vieles, aber nicht geerdet. Und mich stört es dann doch wieder dieses, ja, wir haben hier eigentlich eine schwierige Geschichte. Denn so manche Sachen, auf die kann er sich eben auch nicht einlassen. Aber trotzdem hat das alles dieses, doch diesen Feel-Good-Vibe für ein ernstes Thema leicht angepackt. Und ja, es macht es halt schwierig, dass es eine wahre Geschichte ist. Da kann man natürlich sagen, ja, es kann jetzt nicht irgendwie mal so. Aber es ist, ich fand es dann doch, wenn es dann schön ist, dann ist es dann auch wieder kitsch schön und sehr holzern geschauspielert. Der Kleine macht das dann vielleicht noch am besten. Und das sind dann auch wieder so, ja, okay, den Punkt so sehr simpel verpackt. Wir haben dann zum Beispiel eine Szene, wo uns dann verdeutlicht werden soll, wie schwer der Umgang mit einem autistischen Sohn ist und besonders die Reaktion darauf, wenn ein Kind eine alte Dame oder das Kind eine alte Dame anschreit, sie solle gefälligst von der Bushaltestelle verschwinden, weil er da sitzen möchte und sie das natürlich erstmal nicht so gut findet. Wo man halt sagen würde, ja, natürlich kann der Junge auch nichts für, aber da weiß die Oma ja nichts von. Und dann wird die Oma da zunichte gemacht und es ist irgendwie erstmal, ich weiß, was die Szene verdeutlichen soll, das war halt so unschön gelöst. Ich fand's dann teilweise auch einfach anstrengend.
Ja, die Szene ist ein bisschen
seltsam.
Die gerät aus dem Ufer.
Also ja, dann schreit die Mutter auf einmal, er ist Autist. Eigentlich sollte der Film ja doch ein Appell an den Dialog mit diesen Menschen sein, dass man, natürlich kann man denen auch nicht alles recht machen, denn letztendlich kann die gesamte Gesellschaft sich ja nicht einfach deren Wünschen beugen, aber niemanden schadet es, einfach mal zu reden und zu gucken, wie man jetzt,
ja,
denn wenn dann der Dialog stattfindet, das ist sein, der würde der ist Autist und anstatt dann das Schreikonzert und dann das Schreikonzert, dann wird das Kind zurückbeleidigt, das ist ja nix.
Aber das ist ja auch, also da wird ja etabliert, wie schwer es für alle ist. Also wäre da schon der Umgang gefunden gewesen mit diesen Dingen, dann hätte man sich den Film ersparen können. Also ich verstehe schon aus dramaturgischer Sicht, warum das gemacht wurde. Mhm. Ich würde dir aber recht geben, dass es wirkt auch ein bisschen.
Es ist halt es ist auch schlecht geschauspielert.
Ja, es wirkt so gespielt.
Das auch. Aber was jetzt, wo du sagst, das ist mir auch aufgefallen, es gibt ja so überhaupt keine, seitens Jason überhaupt keine Kompromissfähigkeit. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zwangsläufig irgendwie ein Krankheitsbild ist, aber so wird es auf jeden Fall dargestellt. Dass das
ich
irgendwie,
denke, das also, ist eines der elementaren Dinge beim Autismus, dass es eben nicht anders geht. Ne?
Wie gesagt, es ist halt auch eine Spektrumkrankheit, also das ist einfach unterschiedlich. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so die Dinge, wo man sagen kann, das ist eher unwahrscheinlich. Also ich glaube, es gibt Dinge, die passieren können und dann ist einfach jeder
Mensch. Ich will gar nicht sagen, dass es unwahrscheinlich ist, aber es wirkte schon jetzt so, als ob er jetzt irgendwie immer seinen Willen bekommt. Und also ich meine, gerade im Beispiel mit der Oma hätte man das anders kommunizieren können.
Ja, aber es ist halt auch die, ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß auch nicht, ob das jetzt auf alle zutrifft, aber das es wohl auch sehr schwierig sein kann mit solchen, also mit Autisten oder irgendwie, die ist ja Asperger, glaube ich, Asperger-Autist, dass wenn die halt zum Beispiel dann sagen, ich esse das nicht, dass da halt nicht dann irgendwie ist, ja, dann, wenn du halt isst, dann verhungern sich dann wirklich lieber, als irgendwie mit ihren Regeln zu brechen. Das ist halt, glaube ich, auch so schwierig, da irgendwie dann einfach mal konsequente Elternhand zu haben. Ich glaube, das ist schon schwierig. Aber das wollen wir hier ja auch jetzt gar nicht diskutieren, dass das etwas Schwieriges ist, aber auch etwas, was in der Gesellschaft mehr stattfinden
Ja,
muss.
Aber wir müssen ja schon um die Darstellung von Autismus reden. Also wir sind
aber die können wir ja auch nicht wirklich beurteilen.
Nee, also wir sind ja alle nein, nicht unbedingt, aber Jakob, ja, nein, aber Jakob, du hast zum Beispiel jetzt gesagt, dass dich die gestört hätte, aber da musst du ja irgendwelche Punkte haben.
Die Darstellung von Autismus?
Ja.
Stört? Wann habe ich das gesagt?
Hast du mir gesagt?
Also
letzte Woche Samstag.
Mich stört der Umgang des Films damit. Mich stört nicht die Darstellung von Autismus, sondern mich stört, wie damit umgegangen wird, filmisch. Also bleiben wir beim Film, darüber wissen wir ein bisschen was. Also das ist halt alles mit dem Holzhammer und es ist alles mit so einer klaren Dramaturgie. Und ich finde eben, dass es im Umgang mit Autismus gibt es keine klare Dramaturgie. Und ich finde den Punkt, den Noah gebracht hat, wirklich sehr, sehr zutreffend. Also das ist im Grunde ein sehr schwieriges Thema, aber da steckt eine schöne Geschichte drin. Deswegen ist das auch für einen Film ausgewählt worden. Also diese echte Geschichte, auf der das basiert, die ist einfach, ja, die ist schön. So, ne? Deswegen funktioniert das auch als Film gut. Aber dadurch, dass wir das Ganze dann in so einer elitären Etepatete-Welt stattfinden lassen, wo der Vater mal eben so gleich den Zug buchen und zack und die Tickets und alles kein Problem und die Chefin ist auch noch kulant und. So, also
er kann
quasi
auch im letzten Moment Karten fürs Spiel Berlin gegen Union genau. canceln und dann gegen
noch, ja.
Scheiß Babelsberg, nee, was war das?
Ja, der kann alles. So, wie gesagt, kulante Chefin und alles schickimicki und die Chefin hat auch noch ne, irgendwie, die appelliert an Familienwerte und alles toll und das ist halt wirklich nur drin, damit wir das ertragen können als Zuschauer.
Ja, ja aber das meine ich ja mit der Kompromissfähigkeit, also seitens Jason ist die nicht vorhanden, aber er lässt dann sofort alles stehen und liegen und fährt dann zu einem Viertligisten oder so. Also das würde doch auch keiner machen.
Nee, also es wäre
naja,
auch,
aber
da sind wir ja auch nicht beim Autismus dann. Beim Umgang mit dem Autismus. Also über den Autismus so als solchen kann ich am Ende nicht viel sagen, weil ich darüber am Ende nicht genug weiß. Ich fand den Jungen zum Beispiel schauspielerisch eigentlich relativ stark und auch wie du das sagtest, der Film wird auch genutzt, um Autismus in bestimmter Hinsicht wahrnehmbar zu machen, fand ich auch stark. Aber mich nervt halt, dass das in eine Dramaturgie gepresst wird, wo es dann so, wo dann so Verhaltenszüge des Jungen genutzt werden, um daraus dann so Aphorismen zu schaffen. Also das mit dem Fahrstuhl zum Beispiel, wo der Vater dann sagt, da ist mir aufgefallen, er wird sein ganzes Leben in dem Fahrstuhl fahren und wir können nur mit ihm fahren. Ich weiß nicht, das ist halt.
Da hatte ich Gänsehaut.
Da stellen sich bei mir dann wirklich die Cringe-Haare hoch, weil ich dann wirklich so denke, ey, boah, jetzt ist es halt wirklich so Hollywood-Schmonz und beziehungsweise deutscher Kinoschmonz. Und dann endet das damit, dass Andrea Burani läuft. Ein Hoch auf uns.
Die Needle Drops.
Und das ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema in diesem Film. Und dass dann da nochmal Texttafeln kommen und dann, ja, sie sehen sich Diskriminierung ausgesetzt und ja, ist alles richtig. Aber ich hätte mir den Film gewünscht, wie eine Art Systemsprenger eher, der wirklich unangenehm ist, wo man das Kind auch wirklich, also in Systemsprenger hast du Angst vor dem Kind und du hasst das Kind auch. Aber du weißt auch,
habe ich teilweise auch,
dass der Hass unbegründet ist. Hast du Systemsprenger gesehen?
Nee.
Das ist ein Hendrik-Film.
Weil das wieder eine Krankheit porträtiert, die ich angeblich haben soll?
Nein.
Nee, das ist ein Film, der dir gefallen könnte, Hendrik.
Okay, wir sprechen auf eine Filmempfehlung aus. Okay.
Systemsprenger ist das hier mal 10. Also wirklich. Das ist wirklich unangenehm. Und da gehen wir auch wirklich rein in das echte Alltagsdrama, was da drin steckt. Und sind nicht auf irgendeiner Fußballwolke 7, wo Papa am Ende die Karte zückt und dann kann er noch ein Treffen mit den Wissenschaftlern organisieren und zack. Und auch so diese Prämisse, ich weiß nicht, ob das auf der wahren Geschichte beruht, aber dass er zu dem Sohn sagt, wir gehen Fußball gucken und du strengst dich an, das besser zu machen, das ist doch, also.
Also das, da kann ich ja auch noch mal nicht. Was zu sagen. Das war so.
Okay.
So war das damals.
Nein.
ja. Aber was ich schade finde, denn eigentlich, was irgendwie zu kurz gekommen ist, was aber auch letztendlich der Grund ist, warum man diesen Film auch gemacht hat, damit wollte man die Leute ins Kino locken, ist der Fußballaspekt, der hier ja mehr Setpiece ist, als irgendwelche Relevanz hat. Die hätten jetzt auch irgendwo sich Züge angucken können, gehen können.
Sterne.
Also die,
den Big Crunch.
Sterne. Denn eigentlich einfach ist es ja auch mal schön. Denn der Sport kriegt ja hier auch noch mal eine andere Bedeutung als nur Sport in der eigentlichen Geschichte, irgendwie ein Band zwischen Vater und Sohn zu knüpfen. Aber nein, wir sehen dann, die sind dann halt im Fußballstadion. Aber was die dann genau machen, ist ja eigentlich egal. Denn dass er ihn dann da im Fahrstuhl sieht, passiert ja außerhalb davon.
Und was ja, es geht ja auch noch viel um den Job und Co. Ne? Also ja. Der Fußball,
das hat dann doch.
Er wirkt auch so die ganze Zeit so, als wollte er eigentlich nicht da sein. Als würde er es wirklich nur für den Jungen machen und als bestünde gar keine Fußballleidenschaft. Er sagt zwar immer irgendwie, welcher Fan ist er?
Ich weiß Düsseldorf.
Auf jeden Fall nicht Dortmund. So und am Ende steht in der Texttafel, ja, und sie gehen bis heute ins Stadion. Und man fragt sich so ein bisschen, aber warum eigentlich?
Könnten die nicht auch einfach irgendwie nochmal hier Big Crunch oder so durchsprechen?
Ja, also man merkt halt dann auch, wenn der Film beginnt, welche Bundesländer das alle gefördert haben und dann stellt man fest, oh, okay, sie besuchen auch nicht alle Vereine, sondern sie besuchen gezielt Vereine, ja, wo sie auch ein bisschen in den Bundesländern hin und her kommen und Deutsche Bahn ist sehr präsent und also es ist ein sehr, sehr deutscher Film mit vielen deutschen Elementen, die also die Deutsche einfach ansprechen, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber dadurch ist er berechenbar und dadurch ist er am Ende eher auf einen leicht zu bekommenden Affekt beim Deutschen aus, als auf das sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Aber die Stadien erfüllen schon den Zweck, dass sie so eine Art Konfrontationstherapie darstellen, weil da, weiß nicht, steht er in der Südkurve in Dortmund und keine Ahnung, wird halt von Leuten berührt.
Bei den Primaten da, ja.
Bei dem, ja. Aber ich glaube, also es ist ja möglich, dass man bestimmte Reize oder Manierismen als Autist, die man halt hat, lernt zu unterdrücken oder zumindest gut möglich zu verstecken. Masking oder Camouflaging nennt man das. Also denke ich schon, dass da der Fußball eine Rolle gespielt hat.
Ja, tut er im Film ja auch, aber es geht nicht um die Vater-Sohn-Beziehung. Es geht darum, wie der Junge bei der Kontrolle am Anfang das
Vater-Sohn-Beziehung begründet sich fast nur auf diesen Stadienbesuchen.
Also, ja, aber da wird ja nicht viel darüber erzählt. Der Fußball spielt generell keine Rolle. Also die könnten auch einfach auf eine Messe gehen,
okay, da wird er auch angefasst. Der Fußball nicht, aber die Fankultur.
Ja, aber das ist ja auch irgendwie, das finde ich, wird auch, das ist irgendwie mehr Setpiece als irgendwie handlungsrelevant. Das, wo er ist, ist egal. Also die könnten sonst was ich machen.
Naja, also was er ja schon lernt.
Er hätte auch zum Eishockey gehen können, also, oder so. Aber
was er lernt über diese Besuche über, ist eben zum Beispiel Körperkontakt eher zuzulassen. Und dann gibt es die Bierfontänen und so. Ja, alles klar.
Ja, können sie auch zu GamesCon. Also,
sie waren jetzt halt im echten Leben beim Fußball und wie gesagt, das macht auch
ja,
Sinn.
Ja, aber da hat es ja auch eine Relevanz, denke ich mal. Die haben sich das ja nicht zufällig ausgesucht.
Also mich stört halt eher, dass diese Besuche im Stadion eigentlich nicht viel über die Vater-Sohn-Beziehung erzählen. Das wirkt immer, es wirkt immer aufgesetzt, finde ich. Also ich kaufe denen das einfach das nicht vielleicht ab.
Ja gut, so, dann müssen wir jetzt alle vier Wochenendrebellen lesen und dann werden wir sehen, was der Fußball in deren Beziehung für eine Bewandtnis hat und ob das sich in den Film, auf den Film übertragen
wird. Ja, ich hätte gerne den Film.
Vielleicht kriegen wir dann auch Gänsehaut.
Am Ende
sag mal, du kriegst bei Creator Gänsehaut oder was?
Was soll denn das? Achso, weil ich jetzt einem Film vorwerfe,
ja, weil
das Noah gibt keine Gänsehaut ein Herz. Dann muss ich bei allen Filmen, die ich mochte, auch Gänsehaut haben. Das ist jetzt ein neues Kriterium, das Hendrik hier eröffnet hat.
Ja, entweder muss ich weinen oder ich muss Gänsehaut gehabt haben oder dann ist es
sonst für mich
ein gelungener
schlecht
Film. Und eine Figur muss zu 100% rational verantwortlich handeln und er darf trotzdem nicht über 3 Stunden sein, das ist auch ganz wichtig. Ach, Mann.
Und keine Frauenfigur, außer Jackie Brown.
Ja, genau, keine Frauenfigur. Weil ich hasse Frauen, alles.
Ja.
Also, können wir?
Ich glaube, wir haben auch, wir drehen uns im Kreis langsam.
Ja. Ich glaube, wir haben dazu alles gesagt jetzt. Also ich würde die Finger davon lassen würde ich nicht, so schrecklich ist es dann auch nicht. Im Kern ist es auch eine nette Geschichte. Aber ja, also die Instrumente, mit denen das erzählt wird, finde ich dann doch eher fragwürdig.
Ja.
Gut.
Es gibt ja, wie wollen wir weiter vor?
So, über welchen Gänsehautfilm reden wir jetzt?
Poor Things oder Creator? Ja, da redest du jetzt erstmal nicht mit. Ich würde jetzt einfach mal, Jakob, wenn es dir passt, haben wir nämlich eine kleine Überraschung mitgebracht. Aha. Da kann Hendrik jetzt mal auf Pause drücken.
Ja, wir haben es verstanden. Ich habe ihn nicht gesehen.
Lol. Hol dir was zu essen. Du redest dann nächstes Jahr drüber. Wir haben nämlich einen Film exklusiv für euch auf der Deutschlandpremiere gesehen. Der neue Film von Yorgos Lanthimos, Poor Things. Yorgos Lanthimos kennt man unter anderem, hat The Favourite, The Lobster oder Killing of a Sacred Deer gemacht. Griechischer Regisseur, der jetzt in Hollywood so richtig angekommen ist mit einem, ja, Fantasy-Emanzipationsfilm mit Emma Stone, Mark Ruffalo und Willem Dafoe. Jakob, kann man irgendwo sagen, worum es geht?
Ja, kann man. Also das Schöne bei Poor Things ganz zum Anfang ist schon mal, man kann eigentlich nichts vorwegnehmen. Weil alles, was auf Handlungsebene passiert, ist am Ende nicht so relevant, sondern es geht eher darum, wie es passiert. Also wie Yorgos Lanthimos damit umgeht. Das ist tatsächlich das Interessante. Also ich kann ja mal die Ausgangslage stellen. Die Ausgangslage ist, dass sich eine Frau von der Brücke, eine schwangere Frau von der Brücke stürzt, stirbt. Und von einem verrückten, aber genialen Wissenschaftler aufgelesen wird, der dann das Gehirn des Babys in das der Frau transplantiert und sie wieder zum Leben erweckt. Das heißt, wir haben eine Frau, die das Gehirn eines Babys hat und den Körper einer ausgewachsenen Frau. Und die dann aufwächst in seinem Haus und die Welt entdeckt. Aber eben auch schon, also für Außenstehende eben zunehmend als Frau wahrgenommen wird, wo sich halt so ein Konflikt auch ergibt, weil sie wirkt irgendwie kindlich und kann ja auch nicht richtig reden teilweise, aber sie hat schon eben auch die Reize einer Frau und das ist dann, sorgt dann eben auch für ja, interessante Momente, so wie man es von Yorgos Lanthimos kennt. Das vielleicht zur Handlung, es geht dann damit los, dass sie sich von zu Hause lossagt und die Welt entdeckt. Das ist so die Ausgangssituation. Es basiert auf gleichnamigem Buch von Alistair Gray, ich glaube aus den 90ern. Und das soll auch schon ein verrücktes Buch gewesen sein. Also ich glaube, Yorgos Lanthimos hat jetzt nicht, ich meine, wenn die Geschichte ähnlich anfängt, dann ist sie ja schon reichlich verrückt. Ich glaube, Yorgos Lanthimos hat das jetzt nicht noch verrückter gemacht. Aber ich glaube, er ist der perfekte Regisseur für genau diese Geschichte. Und ich muss sagen, ich bin ganz begeistert.
Ja, danke
Noah,
sehr, Jakob.
Noah, wie steht's?
Gut, dann können wir ja auch weitergehen.
Ja, Hendrik, du bist auf Mute. Das schneiden wir raus. Ich bin auch ganz begeistert. Sehr, sehr begeistert. Hendrik, kannst du dir schon mal merken für nächstes Jahr? Wenn jetzt hier geschossen
wird, wird auch zurückgeschossen. Er hat erst nächstes Jahr einen Kinostart. Wer ist denn hier die ganze Zeit am Reintrollen und rumnerven?
Du.
Ach so.
Ja,
ach
so, jetzt so. Lass mich mal über den Film reden. Gusch. Poor Things, großartig. Ich habe mich sehr gefreut. Der sah sehr abgespaced aus und ist vor allen Dingen inszenatorisch wirklich, also sowas hat man tatsächlich noch nicht
gesehen. Auf so crazy Filme steht Noah ja, deswegen mag er auch Everything Everywhere All at Once so, der war ja so genial.
Danke, Hendrik, für deinen Beitrag, das gibt einen Eintrag.
Aber Hendrik, ich kann dir sagen ganz kurz, das ist der crazy Film, der uns versprochen wurde. Ich sage es dir, das ist der Film.
Crazy als Everything Everywhere
All at Once? Mal 100. Also alles, was Everything Everywhere All at Once leider nicht war, ist dieser Film.
Oh mein Gott, aber da haben die so Wurstfinger und so. Geht's noch crazier?
So Augenkleber. So, genug mit Filmen, die sich nicht vergleichen lassen und weiter im Take.
Die lassen sich vergleichen, aber ja, okay.
Ja.
Noah, du wolltest gerade ausholen. Ja, Entschuldigung.
Ja, inszenatorisch ist das wirklich handwerklich genial, würde dem nicht gerecht werden. Es ist schon wirklich brillant. Also auf solche Ideen muss man erstmal kommen. Also, ja, es sieht auch alles, also man muss sich dran gewöhnen. Wir hatten leider auch das Pech, sehr schlechte Plätze zu haben, ganz vorne an der Seite. Also müssen wir definitiv dann nochmal sehen. Aber
könnt ihr mit mir rein nächstes Jahr.
Tut mir leid, Hendrik, ich entschuldige mich dann in der Hoffnung, jetzt endlich mal ausführen zu können. Ja, also erstmal das, wirklich auch hypnotisierend. Also es gibt da eine wunderbare Szene, die vielleicht sogar noch ein bisschen normaler aussieht, aber wie Jakob schon ansprach, stürzt sich diese Frau in der ersten Szene von der Brücke. Und allein das ist schon so gut inszeniert, dass ich von Minute 1 an gehuckt war. Das Ganze ist verpackt in eine tolle Geschichte. Ja, oder verpackt eine tolle Geschichte ja eher. Über Emanzipation und vielleicht der beste Film dieses Jahr über Feminismus. Ne? Haben wir ja ein paar. Wir reden auch nachher noch über einen.
Für mich ja erst nächstes Jahr. Ich
glaub, das Henry, ist, tot. Ja. Ist dein Stolz so sehr verletzt, dass du jetzt alle 2 Minuten was sagen musst, oder?
Ja, nee, apropos von der Brücke springen, das möchte ich nämlich auch gleich, aber
ja, du hast weiter. Es gleich geschafft,
Henry. Das ist wir geben so uns spannend.
Mühe, mit diesem tollen Film schnell fertig zu sein. Ja, also wirklich großartig, auch toll gespielt. Emma Stone, die doch beste Performance des Jahres bisher.
Ihrer ganzen Karriere, wenn ich ehrlich bin. Also nichts, was sie bisher gemacht hat, war so mutig und so groundbreaking. Auch so, wie sie diese Figur aufbaut, das hat man noch nicht gesehen bisher. Also absolut fantastisch.
Ja, wir hatten auch das Vergnügen, das im Original zu sehen. Also
ja.
Was sie da auch sprachlich macht, das ist und sich auch sehr freizügig zeigt, was man ja, also es ist ja schon so, dass viele Schauspielerinnen, wenn sie ein gewisses Standing haben, was auch gerade Emma Stone hat, weil sie auch viel so Blockbuster-Nonsens gemacht hat oder Romcoms, also Spider-Man oder Easy A, Zombieland, sollte jemand ja meinen, sie muss sowas nicht machen, muss sie auch nicht, aber dass sie sagt, sie nimmt so eine Rolle und wo sie sich auch doch des Öfteren entblößt, was ja für einen A-Lister doch schon nicht ohne ist. Sehr viel Respekt für Frau Stone.
Auf jeden Fall in der Art und Weise. Ich meine, man muss halt immer auch den Kontext betrachten. Es gibt halt auch Filme, in denen wird das gemacht, einfach um ein bisschen Zuschauer ranzulocken.
Nee, das auf keinen Fall. Es ist die Unterwerfung gegenüber der Kunst.
Genau, also es ist der Kunst wegen und es hat auch einen Sinn. Also es ist, ich meine, es wurde viel darüber debattiert, ob in Game of Thrones wirklich so viel Sex sein muss, ob das wirklich, also es gibt auch so Statements, die sagen, ich habe noch nie einen Film gesehen, bei dem eine Sexszene irgendwie die Geschichte vorangebracht hat. Bei Poor Things ist es auf jeden Fall so. Ja. Es ist elementar hier und ich glaube auch, dass sich Emma Stone genau deswegen dafür entschieden hat, das zu machen. So, anders ginge das wahrscheinlich gar nicht.
Aber finde ich, sollte man auch einmal erwähnt haben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist nicht Usus, so dass, wie du richtig sagtest, ne, oft gibt es dann Buddy-Doubles, was ja auch völlig verständlich ist. Ich verstehe das auch total.
Ja, ja.
Aber man muss dann hier halt diese Leistung dann irgendwie vielleicht hervorheben, so, weil sie einfach besonders ist in der Art und Weise.
Ja, auch abseits davon, ne, einfach großartig. Auch,
ja.
Auch die anderen, also Willem Dafoe besonders, der ja, vielleicht fast schon immer den Verrückten spielt, macht natürlich auch wieder. Aber Mark Ruffalo, der auch so ein bisschen zurückhaltend, aber auch sehr komödiantisch spielt, das ist ja auch immer toll bei Yorgos Lanthimos-Filmen, dass das alles irgendwie so auch sehr schwarzhumorig ist. Haben wir hier auch wieder. Und dass die Dialoge auch einfach oft sehr viel Spaß machen.
Ich fand schön zu sehen, dass Mark Ruffalo mal ein Arschloch spielen darf. Das hat mich gefreut.
Sonst ist er also, ja doch immer der Nette vom Dienst.
Genau, er ist ja eigentlich der Vorzeigeschwiegersohn so ein bisschen. Und hier ist er wirklich eine fragwürdige Figur. Auch nicht durch und durch Arschloch, aber auf jeden Fall so ein bisschen auf der Kippe. Ja, also es ist eine total abgefahrene Geschichte. Also wie gesagt, wir haben irgendwie hier Frankenstein-Elemente. Auch alles.
Oh, da kann ich ja eine halbe Stunde was zu sagen.
Ja, also aus der Frankenstein-Sicht, wo du ja jetzt schon das profundeste Wissen von uns allen hast, ist der vielleicht auch nochmal besonders interessant. Da konnte ich jetzt natürlich nicht ganz so viel sehen, natürlich schon Anleihen, aber es ist ein großer Film, es ist ein Film der Superlative, es ist ein Film, der die Postmoderne vielleicht auch nochmal ganz neu denkt. Er ist frech, er ist laut, er ist schnell, er ist verschwitzt, er ist lebensfreudig, er ist aber auch traurig und also er ist irgendwie alles. Und das ist, also dass man das hinbekommen hat, dass sich das trotzdem so balanciert anfühlt und sich zu einem so großen Ganzen vermengt, das am Ende rund ist, das ist wirklich ganz, ganz selten, dass es sowas gibt. Also hier stecken so viele Stimmungen und also so Eindrücke drin, das ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich ein Film, das ist fürs Kino gemacht, also für solche Filme bin ich Filmfan am Ende. Genau für diese Dinge. Also ja, also ganz, ganz, ganz toll. Wie gesagt, ja. Den unbedingt gut aufschreiben.
Wenn es da Nacktszenen gibt, dann bin ich da ja auch wieder zu prüde für.
Oh, Henrik, warum stellst du dich jetzt mal hier so in diese
Du magst doch auch Sachen.
Ich glaube, der würde dir sehr gefallen tatsächlich, Henrik. Du magst, also,
gut. Ich meine, magst ja, du wie gesagt, Filme? Reden wir nächstes Jahr dann drüber, ach, bei hey. Was hast du zuletzt gesehen? Ja, ja, Crazy-Filme kommt immer ein bisschen drauf an. Also, Gaspar Noé ist crazy.
Na, magst du auch nicht so, ne?
Ja, es ist vielleicht eine Hassliebe. Vielleicht manchmal mehr Hass als Liebe, aber.
Aber Poor Things ist jetzt kein Film, bei dem man sich schlecht fühlen muss, unbedingt. Das ist schon ein Film, ist schon ein Film fürs Staunen, finde ich.
Ja, okay. Also, ich staune gerne. Ich bin ja auch in meinem hohen Alter noch begeisterungsfähig. Also,
ja?
Ja. Gut. Vor allem für Weini-Filme.
Ja, ist es ein Weini-Film? Ja, ich habe keine Träne verdrückt, aber es ist schon mitreißend.
Ja.
Es ist schon, und wie gesagt, auch eine sehr moderne Message, die er dann doch aber subtil verpackt und einem nicht ins Gesicht schmiert.
Oh, das würde ich gar nicht mal sagen. Also, er schmiert die einem auch schon ganz schön ins Gesicht. Also, aber gerade wenn ich ans Ende denke, also.
Es braucht keinen Monolog, der einmal aufzählt, was alles falsch läuft.
Ja, Noah, sag es heraus. Du findest Barbie nicht sonderlich subtil. Wollte er ja auch nie sein, aber das hier ist auch nicht subtil. Also,
Barbie ist alles andere als subtil.
Ja. Das hat ja auch nie jemand anders behauptet. Ich glaube, dahingehend lassen sich die Filme eigentlich ganz gut vergleichen. Es ist interessant, dass wir beide Filme im selben Jahr bekommen, auf jeden Fall.
Ja, okay, jetzt reicht's wirklich langsam.
Also langsam bist du auch nun wirklich nur noch
du. Hey, Henrik, willst du denn da auch noch reingehen oder hast du jetzt eigentlich auch schon genug zum Film gesagt?
Eigentlich habe ich doch alles gehört. Eigentlich muss ich den jetzt nicht mehr gucken.
Okay.
Schade.
Ja, wollen wir da vielleicht noch weitermachen, weil wir waren auf noch einer. War das auch die Deutschland-Premiere?
Wollen wir den zum Schluss aufheben? So als nochmal.
Können wir es auch zum Schluss aufheben? Wir sind ja auch schon wieder ganz gut dabei.
Da war Henrik auch tatsächlich dabei. Dann machen wir jetzt erst nochmal die KI. Henrik, du Bot. Sei mal ein bisschen goofy, ne, um auch die Jungen anzusprechen.
Ist Jugendwort des Jahres.
Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ist auch nicht mein Jugendwort des Jahres.
Ich hätte gesagt NPC oder Goofy. Also, weil Goofy kam tatsächlich dieses Jahr auf, so als Wort.
Ich habe es selber noch nie benutzt. NPC ist irgendwie.
Ja, ich auch nicht.
Habe ich mehr gehört. Also, ich habe Goofy tatsächlich nicht einmal irgendwo. Wirklich gehört. Das ist vielleicht auch einfach ein persönlicher Eindruck.
Ja, ich glaube, das ist ein Generationsding. Also wir sind auch nicht mehr die Jugend.
Wir sind nicht mehr die Jugend, das ist so. Ne?
Viele jüngere Geschwister und da kam das Wort Goofy sehr häufig, wobei NPC
auch. Aber ich glaube, manchmal ist das auch so ein bisschen regional begrenzt.
Ja, auf jeden Fall.
Also auf Lok habe ich auch noch niemals
nicht ganz
in Schleswig-Holstein sagen hören.
Ja, das jetzt Jakob öfter sagen, aber auch erst seitdem das bei den Nominierten dabei ist.
Genau, also davor haben wir damit.
Ich habe mal eins, das war Schnelle Brille. Habt ihr das mal? Das hat mich so ein bisschen kalten getroffen. Das war dann irgendwie auf einmal, sagten das Leute und dann fanden das Leute lustig und ich habe gedacht, was? Also,
was?
Schnelle Brille? Habe ich mich wirklich wie der alte Mann und das Meer da dann gefühlt.
Linguistik-Podcast.
Das ist, also, schnell als Synonym für irgendwie, ja, keine Ahnung, fresh, gut aussehen oder so, glaube ich. Aber das, habe ich noch nie.
Bin ja immer noch unzufrieden, dass es nicht endlich mal Digger wird. Also inzwischen ist es wahrscheinlich auch einfach zu
Digger
alt. Muss. Also es ist ja jetzt nicht mehr das Jugendwort des Jahres 23, aber es ist noch nie das Jugendwort geworden. Es war dieses Jahr wieder, dieses Jahr wieder nominiert.
Hat es oft genug versucht, war stets bemüht.
Also es gibt kein Wort, das Jugendliche so häufig sagen wie Dicker, deswegen.
Nee, ne? Das ist ja eine ultimative Anrede für alles und jeden.
Das ist Ausdruck von Emotionen, das kannst du für alles verwenden.
Ja, stimmt.
Aber
Dicker!
Dicker gibt es ja seit den 90ern, zumindest im Norden. Also das ist wirklich.
Ja, auch schon länger, das ist ja eher Hafenslang, ne?
Ja, so, ja, genau.
Hamburger.
Ja.
Die Hamburger. Kiez. Die würden es wahrscheinlich mit Doppel-K schreiben, ne?
Ja, nee, nee, die Berliner, schon, die Berliner haben das Doppel-K.
Ja, die, stimmt, die Hamburger, die sind ja, die sagen Digger. Ja auch Mutter.
Oder Mutter, so. Digga.
Mutter, Digga. Vater. Ein guter Rammstein-Song, Mutter.
Ja. Ja. Ja, aber dann lass uns mal auf Lock zum nächsten Film gehen. Bitte. Und dann gibt es nämlich eine Roboterrevolution, wo wir uns fragen, darf er so? da geht es um einen Soldaten, der sein Riss bei einer Geheimoperation. Okay, genug des Schabernacks. Der neue Sci-Fi-Blockbuster von Gareth Edwards, bekannt durch Rogue One. Ja, es geht um KI, Krieg und vor allem um große Bilder.
Ja.
Ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen.
Ja, es geht vor allem über etwas, vor allem greift er eine Thematik auf, die wir schon 75 Mal gesehen haben, irgendwie auch in besseren Ausführungen, ob die jetzt Simulanten oder Replikanten heißen, also das ist dann am Ende auch noch egal. Worldbuilding, ja, große Bilder, aber Worldbuilding und Exposition wird kaum geliefert, wer ist hier gegen wen und warum und auch die Technik, irgendwie, man sagt ja immer, keine gute Fiction ohne gute Science, aber das wird alles nicht erklärt in irgendeinem Sinne. Also selbst wenn wir es dann nicht verstehen würden, wird keine Erklärung geliefert. Wir müssen jetzt einfach hinnehmen, dass man mit Toten irgendwie 10-sekündige Befragungen durchführen kann.
Hättest du da lieber nochmal einen 5-Minuten-Erklärdialog gehabt?
Ja, einen Monolog am liebsten. Okay. Und also er richtet den Fokus jetzt nicht auf die Welt, in der das spielt, er richtet den Fokus nicht unbedingt auf ethische Fragen oder keine Ahnung, da hätte ich wahrscheinlich auch die Augen gerollt, aber worauf liegt der Fokus dann überhaupt? Und am Ende liegt der Fokus auf einer Beziehung zwischen, keine Ahnung, Ziehvater und Tochter und all das ist jetzt irgendwie nicht unbedingt emotional aufgeladen, narrativ hat der Film auch nicht so viel zu bieten und ja, keine Ahnung, was bleibt dann am Ende, außer dass er ökonomisch gut ist, weil, keine Ahnung, kein hohes Budget und viel draus gemacht, das ist für mich aber letzten Endes auch sekundär, weil am Ende gilt das, was ich da vorgesetzt bekomme und zum Beispiel Sachen wie die Handlung und die Narration, das ist nichts, wofür man ein großes Budget braucht. Also, okay. Ein Griff ins Klo, würde ein Freund von Jakob jetzt sagen.
Lass mich dir erklären, warum du falsch liegst.
Versuch es.
Also, ich würde da dann doch an manchen Stellen widersprechen. Also, der ist erzählerisch sicherlich nicht das Beste auf der Welt und auch jetzt nichts Neues. Aber besonders auch im Bereich des Worldbuilding, finde ich, macht er doch recht viel. Und es wird uns nicht immer alles gesagt, aber da hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Meinungsverschiedenheit. Mir muss auch keiner jetzt extra nochmal erklären, dass Sachen so sind. Es ist halt, ich mag die Art des Worldbuildings eigentlich sehr, sodass man halt einfach so ein bisschen selber entdecken kann. Wir haben nicht in Interstellar markiert wird, dass am Anfang ist ein Dialog zwischen zwei Personen geht, die sich innerhalb von 2 Minuten diese gesamte Welt erklären. Das hat man zum Teil, finde ich, sogar in Creator auch, aber man hat halt auch viele Details, die man einfach so ein bisschen entdecken kann. Und auch so der Umgang zwischen in der asiatischen Gesellschaft mit den
Robotern, das ist ja auch das Nächste. Das dann wieder, die Asiaten sind wieder der Feind. So, okay, Russland ist es nicht, Deutschland ist es nicht, dann sind es die Asiaten.
Naja, aber das ist ja, also der Film hat dann ja am Ende dann vielleicht doch noch eine andere Botschaft und stellt die Asiaten nicht als Feind hin, aber die Amerikaner machen das und das ist ja jetzt auch nichts. Das ist ja jetzt auch nichts unrealistisch, dass die Amerikaner sich woanders ein Feindbild suchen.
Ja, aber der Westen will keine KI, die Japaner oder die Asiaten finden die noch gut und ja, warum? Keine Ahnung. Und dann bekämpfen sie sich. Warum? Und dann gibt es aber noch eine dritte paramilitärische Gruppe. Warum? Und welche Interessen verfolgt die?
Es ist ja ein häufiger Topos in der Sci-Fi, dass die Entwicklung und vielleicht auch das Dystopische in Asien stattfindet. Das ist in Blade Runner genauso.
Ja gut, das
und stimmt natürlich. Ich glaube, dass das gar nicht unbedingt irgendwas Xenophobes ist, sondern dass es eher darum geht, dass eben auch in Asien mit Technik nochmal anders umgegangen wird und auch über Technik anders gedacht wird. Also
eine kurze Zwischenfrage, du erwähnest gerade Blade Runner. Ja. Aber der hat doch seinen Fokus auch in der USA.
Also na, ja, aber die Welt ist ja vollkommen. Die ist ja vollkommen. Also in Los Angeles, das spielt in Los Angeles, ist richtig, 2019. Aber das ist ja quasi ein Tokio. Und da leben hauptsächlich Asiaten. Der Chef der Tyrell Corporation ist Asiate. Also in Blade Runner wird die These vertreten, dass eben nicht länger der Westen, der die Weltkultur beherrscht, sondern dass es aus Asien kommt. Osten. Ja, und das ist einfach, glaube ich, ein häufiger Topos in der Sci-Fi und deswegen auch Crater gar nicht vorzuwerfen. Und das Interessante ist ja tatsächlich auch, dass Crater sich auf die Seite der KI schlägt. Wobei ich dann auch wieder dachte, ja, es ist genau Blade Runner. Also ich sehe den Punkt auf jeden Fall auch, dass in Crater so ein bisschen das Neue fehlt. Gerade jetzt in unserer Zeit, wo sowieso immer und überall über KI gesprochen wird und man es fast eigentlich auch gar nicht mehr hören kann, dass man dann also auf der Ebene auch nicht so wirklich was erzählt und auch nicht so wirklich viel darüber philosophiert. Also da philosophiert, ich habe Blade Runner jetzt auch gerade noch zuletzt gesehen, im Kino sogar, das war wirklich sehr schön. Der ist da einfach viel philosophischer und in den 80ern gewesen. So, und wir sind heute mit KI auf einem völlig anderen Stand und The Creator bleibt da leider auf der Oberfläche, finde ich auch.
Ja, man kann sich da natürlich auch wieder fragen, wer ist hier jetzt menschlicher? Also wenn er sich schon auf die Seite der KI stellt, dann muss die ja auch irgendwas zu bieten haben. Aber ich finde auch hier handeln alle moralisch irgendwie höchst fragwürdig und irgendwie, also weder die Menschen noch die KI sind irgendwie in irgendeiner Art und Weise jetzt wirklich menschlich. Also
Aber es ist schon ja so, dass die menschlich verkommenen, also menschlich verkommen ist der Westen in Crater. Die Bombenangriffe und all das, die militärischen Einsätze, das geht ja vom Westen aus, ganz klar.
Ja gut, also ja, das ist ja eigentlich aber auch nur eine Reaktion auf was anderes, ne? Nur da hieß es dann, ein Fehler in der Programmierung sei dann letzten Endes auch ein menschlicher Fehler. Das war sogar noch eine der Stärken des Films.
Ja. Hätte jetzt eine Frage mal, du hast ja schon ein bisschen durchgehen lassen, dass es dir nicht so gefallen hat.
Hatte ich Gänsehaut? Nein, hatte ich auch nicht.
Jetzt kann ich tatsächlich mal sagen, ich hatte Gänsehaut, hatte nur mal. Denn kannst du denn was der Inszenierung abgewinnen? Also wir haben ja schon, oder vielleicht auch ihr, also ihr Zuhörer habt vielleicht schon was gehört zu der Machart des Films, da wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so viel drauf eingehen, das kann man auch alles nachlesen, dass der sehr günstig gemacht wurde, verhältnismäßig, und meiner Ansicht nach, da liegt die große Stärke des Films, unheimlich intensiv inszeniert ist und die tollsten Bilder findet, und ich habe es in einem wirklichen beschissenen Kinosaal gesehen und trotzdem hat der Sound mich so durch den Saal gefegt, dass ich dann tatsächlich auch kurz Gänsehaut hatte, als das es gibt da so ein großes Raumschiff, das dann eine relativ große Rolle spielt und immer wieder vorkommt. Ne? Und wenn dann die Bombenangriffe laufen, dann ballert das. Und dann, ja, ist es nicht tiefgründig, aber ich fand es wenigstens noch eine interessante Welt mit einer, mit okayen Figuren, denen man folgen kann, und einfach einer bombastischen Inszenierung. Was man vielleicht auch wieder schnell vergisst, aber ich sag mal, wenigstens hochwertiges Blockbuster-Kino ist. Kannst du denn der Inszenierung was abgewinnen, Hendrik? Oder sagst du, das war auch nicht deins?
Ja, waren ein paar gute Bilder dabei, waren vor allem große Bilder, waren
mich hat das beeindruckt, weil ich ja nun selber was auch mit Film zu tun habe im Studium und auch jetzt kurz davor stehe, selbst was filmen zu müssen. Und ich auch gelesen hatte, dass tatsächlich eine Kamera verwendet wurde, die wir im Technikrepertoire haben. Wir haben sogar neuere Kameras mittlerweile. Und das fand ich schon beeindruckend. Also ich weiß, Hendrik, für dich ist das irgendwie jetzt zweitrangig, aber aus wie wenig da was gemacht wurde, finde ich schon wirklich beachtlich. Und ich finde auch, das ist was man im Film auf jeden Fall anrechnen muss. Natürlich ergibt sich kein guter Film aus den geilsten Bildern. Story is King, das zählt immer. Also wenn die Story nicht stimmt, kann der Rest so gut sein, wie er will, dann wird daraus nichts. Aber es ist auf jeden Fall was, was ich mit eingehen lasse in meine Beurteilung des Films. So. Also ich finde das schon wirklich sehr, sehr bestaunlich.
Ja gut, ich weiß nicht, was das für eine Kamera ist. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich habe da nicht das
Know-how. Die kostet so, auch insgesamt nur so 3.000 Euro. Also
ja, ein bisschen viel, ein bisschen mehr noch. Aber das ist eine Einsteigerkamera. Absolut, das ist ist was für Studenten, für Studentenfilme.
Ja gut, aber wie gesagt, irgendwie die Umstände, unter denen ein Film entsteht, würde ich jetzt in die Beurteilung des Films irgendwie nicht einfließen lassen. Dann wäre es ja auch alles, wo es irgendwie kreative Differenzen gab und dann entsteht der Film am Ende doch. Jeder Film, der in der Entwicklung, in der Produktionshölle war, also da muss man dann ja auch irgendwie eigentlich anrechnen, positiv anrechnen, dass er dann doch irgendwann finalisiert worden ist.
Ja, aber wir beschweren uns ja auf anderer Seite auch, wie scheiße Marvel-Filme aussehen, obwohl sie so viel kosten. Und lassen das auch mit eingehen dann in die Beurteilung. Also ich würde schon sagen, ja, also kreative Differenzen, das ist mir am Ende auch egal. Aber wenn jemand einfach aus wenig viel macht und nicht viel, sondern einen beeindruckenden Blockbuster, dann steckt da ganz, ganz viel technisches Know-how drin, ganz viel Inszenierungskraft. Ja, und das kann man ja würdigen. Also man sieht es ja. Also ob da kreative Differenzen im Vorfeld waren, merken wir als Zuschauer nicht. Dass ein Film bildgewaltig ist, das spüren wir. Das zahlt ein.
Aber wie du schon sagtest, mir ist vor allem die Narration wichtig und anscheinend ja nicht nur mir, sondern dir auch. Und ja, da ist irgendwie auf nicht viel zu holen.
Deswegen ist für mich Crater auch kein großer. Das ist für mich jetzt kein Film, der für mich in die Annalen eingeht und den ich jetzt immer als Sci-Fi-Meisterwerk herausheben möchte. Das auf keinen Fall. Aber
könnte als Grundlage für zukünftige große Werke.
Also, was ist, meinst du, dass, ja, dann, ist dass sich dann eine Filmreihe daraus entwickelt oder was?
Das im Sinne von, dass es einen neuen Weg gibt, um wie Blockbuster gemacht werden.
Ach so, ja.
Oder dass,
ja,
das, okay, ja, oder das dass jedenfalls Leute gibt, die das kopieren werden und dann vielleicht Filme, die vielleicht noch besser sind, mit gleichem Budget machen und die Studios
bessere so Filme viel bezahlen mit weniger müssen. Budget, oder?
Ja. Ja. Also es wird Studios zum Umdenken bringen.
Wer
Studios werden merken, dass sie nicht so viel Geld ausgeben müssen für das gleiche oder sogar ein besseres Ergebnis.
Und gerade
Indiana Jones 5, ne? 300.
Ich weiß nicht, was hatte Fast and Furious Fast 10 Your Seatbelts für ein Budget?
Ja, ich denke,
also,
ich glaube,
Creator sieht besser aus.
Ich glaube 250 Millionen und ich meine Indiana Jones 300 Millionen.
Ja.
Creator hat 80
gekostet. Und mit wie viel hätten die das machen können, wenn man jetzt irgendwie, wenn da jetzt die Leute am Werk gewesen wären wie Creator? Also keine Ahnung, das meiste sind wahrscheinlich die Gagen, aber die Effekte sind ja scheiße.
Ja, aber Creator hat ja damit gespart, dass sie eben natürlich nicht so teure Kameras, aber das ja mit sich bringt, ist, dass sie keine große Crew brauchten und jederzeit überall gedreht haben und auch nur an echten Locations gedreht haben.
Wäre mal interessant zu wissen, wie viel dann am Ende, wenn man jetzt die Darstellergagen abzieht, bei Fast and Furious für den Film dann auch übrig geblieben sind. Ne? Hm. Vielleicht waren das auch nicht viel mehr als 80 Millionen, aber ja. Es geht auch anders.
Der Unterschied ist halt genau, dass sie on-set drehen und dass sie alle Effekte nachträglich reingemacht haben. Nicht, dass sie alle vom Greenscreen stehen und dann musst du die ganze Welt noch bauen. Das ist, glaube ich, der allergrößte Unterschied. Das hat eben ganz viel Kosten gespart in der Postproduktion. Aber der Film ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also,
während des Drehs. Ne?
Ja. Vielleicht hier nochmal, also das war jetzt einer, den wir alle drei gesehen hatten, wo sich ein bisschen Streitpotenzial ergeben hat, aber der ist auch schon durchbesprochen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, gut, dann zum
letzten. Ganz im Gegensatz zum letzten Film, der ist noch nicht durchbesprochen. Noah, wolltest du, ich wollte nur die Überleitung noch mitnehmen.
Ja, wir waren auf noch einer Deutschlandpremiere im Rahmen des Filmfest Hamburg. Und haben einen ganz, ganz heißen Film noch mitgebracht. Letztes Jahr begeisterte uns Oscar Butler. Ach nee, hat er ja nicht gewonnen. War nicht gut genug.
Hat er
ja
gar nicht.
War nicht dick und hat geweint. Obwohl ja, eigentlich am Ende doch. Also,
am Ende doch, ja. Doch.
Muss die Academy vielleicht
mal überdenken. Er hat alles probiert und es hat nicht geklappt.
Ja, jedenfalls haben wir letztes Jahr Elvis von Baz Luhrmann bekommen und meiner Ansicht nach fast schon die Gegenthese, aber ein Film, der eigentlich auch sehr zu Elvis gehört, wie auch die Menschen in echt, ist Priscilla von Sofia Coppola.
Ja.
Ja. Hendrik, dich habe ich das noch gar nicht gefragt. Willst du kurz anreißen, worum es geht, oder willst du das lieber einfach?
Worum geht's denn? In Priscilla geht's um Priscilla und weniger um Elvis. Das haben wir alle verstanden. Deswegen läuft auch kein Elvis-Song.
Da würde ich ja, würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Da würde ich fast sogar widersprechen.
Ja, es geht für, ja, also es geht, aber der ein Anschein soll erweckt werden, auf jeden Fall. Naja, wir sehen hier die, keine Ahnung, den Werdegang Priscillas ab dem Moment, das schränkt das Ganze ja auch schon mal ein. Also es soll weniger um Elvis gehen, aber der Film setzt dann ein, wenn sie Elvis kennenlernt, und endet damit, wie sie sich von ihm trennt. Da will ich jetzt auch ja, gar nicht auf, gut, darauf das hinaus, dass ich, wenn ich ein Biopic sehe, das ganze Leben sehen will. Nein. Aber ja, es geht doch mehr um Elvis als um das Glauben machen. Was? Als uns Glauben gemacht werden sollte.
Ja.
Ja. Graceland als, ach, keine Ahnung, ich.
Hendrik, Kundschaft.
Ich glaube, der Film hat nicht so zu dir gesprochen, so wirkt es gerade auf jeden Fall.
Ja, es hat gerade geklopft, das hat mich aus dem Konzept gebracht. Ach so.
Ja. Gut. Ja, also ich meine, ich bin ja dafür bekannt, viele über Elvis zu schwadronieren. Es basiert auf den Memoiren von Priscilla Beaulieu Presley, Priscilla Ann Beaulieu Presley heißt sie.
Danke,
ja. Weswegen der Vorwurf, den Noah ja sich hier gleich anstellen wird, ja, es beginnt und endet mit Elvis, ja, schon mal irgendwie Quatsch ist, weil es basiert ja auf den Memoiren. Das heißt, die Memoiren beginnen bei Elvis, das hat Priscilla sich so ausgewählt, und weil Priscilla das Buch 1985 geschrieben hat, das heißt erst 8 Jahre nach Elvis Tod und in der Zeit nicht sonderlich viel passiert ist, endet es auch im Grunde mit Elvis.
Also, darf ich gleich reingrätschen, oder?
Ja, mach mal ruhig.
Es ist kein Kritikpunkt. Ich würde halt nur widersprechen, dass es geht hier um Priscilla und nicht um Elvis. Dem würde ich widersprechen, denn es geht um Elvis. Deswegen sehen wir auch nur diese Zeitspanne. Das weiß auch Sofia Coppola, das weiß auch Priscilla selbst. Deswegen hat sie ja auch diese Biografie geschrieben. Deswegen sehen wir nichts vor Elvis, wir sehen nichts nach Elvis.
Ja.
Aber wichtig ist hier, und das ist eben der interessante Ansatz, es geht hier um keine romantisierte Elvis-Fan-Version, sondern es geht hier fast schon eine Priscilla-Fan-Version, denn es geht hier um Priscillas Sicht und Wahrnehmung auf Elvis. Ja. Aber es geht ja nicht um sie, sondern es geht um ihren Umgang mit. Also wir haben da vorher ja viel drüber geredet, dass es um Priscilla geht, und da habe ich habe das auch einfach so aufgeschnappt, weil ich auch dachte, wir wussten es ja auch nicht besser, ja, keine Elvis-Songs, das stimmt auch, es soll halt nicht romantisiert werden, wie Baz Luhrmann das macht.
Ja.
Sofia Coppola verliebt sich nicht in Elvis, sondern zeigt das Ganze sehr nüchtern. Und deswegen finde ich auch, dass die zwei Filme sehr zusammengehören, denn man könnte, also ich hatte auf jeden Fall während Priscilla den Eindruck, erstmal auch ein paar Sachen einfach gar nicht zu wissen oder die ich nicht hätte wissen können, wenn ich Elvis nicht gesehen hätte. Könnte man natürlich auch anders nachholen, wenn man einfach belesen wäre, was Elvis angeht. Aber was ich viel wichtiger finde...
Ja, aber das kannst du ja nicht voraussetzen eigentlich.
Aber ich finde, es ist völlig irrelevant am Ende dann doch. Es geht weniger darum, was wirklich bei Elvis passiert, sondern darum, wie er sich fühlt momentan. Und wir merken aber auch immer, es hängt mit seiner Karriere zusammen. Was genau passiert, ist gar nicht so wichtig, sondern wir merken, er fühlt sich auf eine bestimmte Art und Weise...
Ja, aber eben darum geht es ja. Seine Karriere hat ja maßgeblich Einfluss auf die Beziehung. Ja, aber
was in der Karriere passiert, ist egal. Es geht
jedenfalls
nur darum, okay.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich finde, dass im Film die Faszination Elvis nicht wirklich rüberkommt. Also wir haben ja auch den sehr reservierten Elvis. Das ist natürlich auch irgendwo ein hübscher Bengel, wenn wir jetzt einfach mal nur Priscilla sehen. Aber ich glaube, wir sehen ihn nur einmal ganz kurz performen, und da sieht das auch eher so ein bisschen
unbeholfen aus. Jacob Elordi ist kein Elvis.
Ich finde, man braucht unbedingt, oder Elvis hat mir geholfen, indem ich Elvis gesehen habe, wusste ich genau, warum Priscilla sich in Elvis verliebt. Und man weiß, warum diese Faszination Elvis besteht, warum man sich in den verguckt. Aber auch Elvis braucht Priscilla unbedingt. Nicht nur in der Realität. Denn Baz Luhrmann vergisst irgendwo auch, dass Elvis nicht nur der Superstar Elvis war, der begnadete Sänger Elvis, sondern vergisst auch den Spinner Elvis, den gewalttätigen Elvis, den auch mal ein bisschen privat zurückhaltenden Elvis. all diese kritischen Seiten bringt Coppola hier eben hervor, ohne, und das finde ich am Ende wirklich grandios, ohne hier eine Hexenjagd zu veranstalten. Da, das kennt man ja dann auch, dass die dann als die Bösen einfach inszeniert werden. Aber nein, Elvis hat auch viele schöne Seiten. Es ist kompliziert und die meisten Fandst Filme du? Können sich dann doch nur auf eins einigen. Entweder jemand ist dann entweder toll oder nicht toll. Aber Elvis ist beides und um vielleicht schon mal was am Ende wegzunehmen, das weiß auch Priscilla, denn sie wird ihn immer lieben.
Also ich weiß nicht, ich bin da natürlich auch ein bisschen, oder wir sind da eigentlich alle ein bisschen voreingenommen, wir sind alle Elvis-Fans, aber ich fand irgendwie in mancherlei Hinsicht war der Film Elvis dann doch nicht fair gegenüber. Also wenn Jakob jetzt sagt, okay, in der einen Szene schmeißt er einen Stuhl nach ihr und es macht keinen Unterschied, ob seine Karriere zu dem Zeitpunkt den Bach runterging oder nicht. Also das eine macht es verständlicher, falsch bleibt es trotzdem, aber ich habe so ein bisschen, Elvis wird ja hier sehr negativ und beinahe bipolar dargestellt und ich habe so ein bisschen diese, ja, dann doch auch schönen und liebevollen Szenen vermisst.
Also ich finde, die gibt es zu häufig, also er ist ja auch teilweise richtig verständnisvoll gegenüber ihr, also es gibt da auch sehr kontrollierende Faktoren, das ist sicherlich auch zum Teil der Zeit geschuldet, aber... Ja,
also das alles so, keine Ahnung, zieh keine braunen Sachen an, das erinnert mich an die Army oder es passt dir nicht, ich steh dir nicht, lass das oder ich brauche eine Frau, die. Also irgendwie hat dieses Dominante da dann doch schon...
Ja, das war natürlich da, aber auch immer irgendwo auch sehr verständnisvoll, wenn Priscilla dann sagt, er soll lieber nicht zu ihrem Abschluss gehen, zur Entlassung, da er ja die Aufmerksamkeit stehlen würde von den anderen.
Ne? Okay, das habe ich aber andersrum anders ausgelegt. Also da habe ich gedacht, dass diese Priscilla, die sich nachher von ihm emanzipiert, die sich lossagt, dass es da schon, dass diese Tendenz irgendwie schon von Anfang an da war. Also sie hat ihm schon immer gesagt, also sie war jetzt kein Spielball, sie hat ihm schon auch mal irgendwie gesagt, okay, das möchte ich nicht.
Es geht ja auch beides.
Also in seiner religiösen Phase, da hat sie dann gesagt, das Buch lese ich nicht und
aber man kann ja auch, eine Szene kann ja auch zwei Bedeutungen haben.
Ich sage ja auch gar nicht, dass das.
Und auch, wenn sie schwanger ist, lässt Elvis es ihr offen, ob sie abtreiben möchte oder nicht, obwohl der eben so ein religiöser Spinner auch zum Teil war.
Ja, wobei das dann ja wieder fast gleichgültig wirkt.
Naja, es ist eine doch sehr moderne, für die Zeit fast schon unvorstellbare Einstellung, wenn man den Hintergrund von Elvis versteht. Und
also er freut sich ja total, als sie ihm sagt, dass er schwanger ist. Auch ja etwas, womit man nicht unbedingt rechnen muss, weil der Colonel wahrscheinlich sagen würde, hier endet dann deine Karriere, jetzt bist du Vater. Das macht dich für viele Frauen da draußen als Lustobjekt uninteressant. Es ging ja auch ganz oft darum, dass die Beziehung geheim gehalten werden musste, weil das einfach schlecht fürs Geschäft ist, wenn du den kleinen Mädchen nimmst, dass sie von Elvis träumen.
Frauen sind schlecht fürs Geschäft.
Nee, das Träumen von einer Beziehung zu unterminieren, ist schlecht. Aber erstmal ist er verständnisvoll und dann kennzeichnet sich, dass sie aber so ein bisschen unsicher ist und er überlässt ihr dann die Entscheidung, ob sie das Kind haben möchte oder nicht. Und das ist wirklich sehr progressiv. Einmal für die Zeit und für einen religiös geprägten und auch für seine Zeit sehr konservativen Elvis. Also das, ich finde, der Film hat auch beides. Ich muss sagen, ich habe das Buch ja gelesen, ich habe ja hier auch im Podcast drüber gesprochen. Das Buch hat noch mehr von den liebenswerten Momenten. Ich muss auch sagen, Sofia Coppola pickt sich schon natürlich die dunkelsten Momente von Elvis raus, ganz klar. Aber das Buch hat, ich habe ja über die eine Szene gesprochen, vielleicht für die Leute, die das damals nicht gehört haben, in der sie Lasagne kocht und vergisst, die Nudelplatten zu kochen und also sie tischt dann Elvis und seiner Memphis-Mafia und wie die alle heißen da und der Graceland-Leuten, tischt sie dann, also sie hat nie gekocht in Graceland, weil sie immer bekocht wurde und dann hat sie einmal gekocht und tischt denen dann Lasagne auf, wo die Nudelplatten hart sind. Und dann beginnen die Leute das zu essen und Elvis lacht, weil er merkt, oh, die sind hart, steinhart und merkt aber auch, dass Priscilla dabei ist, in Tränen auszubrechen und isst sie dann stillschweigend auf. Solche Sachen fehlen hier in Priscilla. Es gibt Momente, aber da hätten durchaus noch mehr Momente reingepasst. Ich finde, der Film hätte auch durchaus noch länger sein können. Also ich finde jetzt nicht, dass... ich finde, sie hätte nicht so aufs Gaspedal drücken müssen in manchen Momenten.
Ich finde gerade am Ende, also ich finde, die ersten zwei Drittel werden auch noch sehr gemächlich erzählt. Da gibt es dann auch noch Zeit für Drogentrips und wo ich auch, muss das sein? Naja.
Ja, das war Bestandteil der Beziehung. Also
ja, aber dass Drogen konsumiert wurden, aber dass dann inszenatorisch auch irgendwie versucht wurde, der Drogentrip zu visualisieren. Das fand ich irgendwie, man hat ja schon etabliert vorher, dass da Drogen durchaus oft Bestandteil waren. Aber ein anderes Thema. Das
unterstreicht die Subjektivität der Geschichte. Also
ja, das ist ja auch die Frage, ob man Drogentrips subjektiv inszenieren kann. Da wird ja interpretiert, wie ein Drogentrip auszusehen hat.
Ja, also, kann man die auch noch anders?
Ich wollte gerade sagen, also du kannst halt einfach von außen drauf gucken oder du versuchst es so zu inszenieren, dass man sich fühlt, als würde man die Drogen mit Priscilla nehmen. Also natürlich kann sie nicht genau den Trip nachstellen, den Priscilla hatte, aber also sie versucht es ja zumindest.
Objektiver Drogenkonsum ist langweilig.
Ja. Also. Ich glaube, ich habe da auch was verwechselt. Egal, weiter, das war auch nicht mein Punkt. Ja, was mich gestört hat und was ich als die Schwäche, die mich dann doch ein wenig gestört hat, ausmachen würde, ist dann das letzte Drittel, die letzte halbe Stunde. Der Part, in dem sich Priscilla dann eben emanzipiert, der kam mir dann doch persönlich etwas zu kurz. Das wird dann auf einmal alles sehr gehasst, sehr, sehr gehastet. Im Vergleich, also wenn man jetzt überlegt, wie sie da auf Graceland ankommt und dann zu Beginn zur Schule geht, das wird alles sehr, sehr langsam erzählt, was ich auch sehr mochte. Ja. Und dann auf einmal ist sie dann schwanger und dann ist Elvis auf immer weg und also ist er sowieso den ganzen Film über, dann ist sie alleine mit dem Kind und dann ist der Film auch schnell vorbei und da hätte ich mir gerne noch irgendwie so 20 Minuten mehr gewünscht. Das war das dann auf einmal stimmt. So durchgehastet. Und der Emanzipationsaspekt ist ja eigentlich auch noch sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch so unterstreichen. Es ist tatsächlich auch im Buch
irgendwann
im Buch ist es auch die gleiche Aufteilung. Also
irgendwann verliert man das Zeitgefühl, fand ich. Irgendwie dann, ja, auf einmal ist das Kind da, dann ist das Kind schon, keine Ahnung, 4 oder so. Und also dazwischen war irgendwie nichts.
Aber das finde ich tatsächlich stark, weil das Priscilla auch in ihrem Buch so schildert. Weil sie ist ja die ganze Zeit in Graceland. Und sie kriegt ja vom Aufwachsen nicht viel mit. Also sie wächst nicht so richtig auf. Sie stagniert eigentlich so ein bisschen in ihrer Entwicklung. Und sie hat ein komisches Zeitgefühl dann auch. Sie schluckt ja ganz viele Wachbleiber auf. Sie hat einen furchtbaren Schlafrhythmus. Und das geht auch bei ihr alles so ein bisschen drunter und drüber. Und dann ist Elvis wieder 4 Monate weg und es ist stinkend langweilig in Graceland, nichts passiert und sie macht sich die ganze Zeit nur Sorgen, ob er fremd geht oder irgendwas. Und im Buch ist es dann auch so, dass er dann irgendwann in Vegas ist und sie irgendwie dann einen Karate-Trainer hat, irgendwie so einen Sporttrainer und dann geht sie fremd und dann irgendwann
trennt sie sich. Auch da, das kann man ja, okay, das kann man vielleicht vermuten, aber das weiß man nicht. Also so generell irgendwie, der Film liefert jetzt nicht ganz so viel Kontext zu Elvis, aber auch irgendwie nicht, teilweise nicht zu Priscilla. Also irgendwie hängt er den Zuschauer dann doch manchmal ab. Also auch wenn, also ja, keine Ahnung, wer jetzt nichts mit dem 68er Comeback-Special anfangen kann, der weiß auch nicht, was das jetzt bedeutet, dass Elvis da so einen Lederanzug trägt.
Ja, also ich glaube, Elvis hat in der US-Bevölkerung nochmal einen anderen Stellenwert. Da wissen die Leute einfach, was das Comeback-Special war, glaube ich. Stimmt auf jeden Fall. Ich würde da halt dann wieder sagen, am Ende ist nicht wichtig, was in seiner Karriere passiert ist, sondern
für uns. Ich meine jetzt auch nicht nur Elvis. Ich meine
ja. Aber also für uns ist auch halt. Auch
Priscilla. Also ich wusste nicht, dass sie da jetzt, also was sie in den 4 Jahren oder was weiß ich, was das für Zeitabstände da sind, was sie da gemacht hat oder auch nicht gemacht hat. Also das weiß man, wenn man das Buch gelesen hat.
Ja, stellt sich raus, nicht viel. Sie hat immer nur gelebt, wenn Elvis da war. So richtig.
Ja gut, aber das weiß ich ja nicht.
Nee, genau. Ja. Aber ich finde, das vermittelt der Film schon. Also, aber ich, ja, also, manche Dinge, für manche Dinge lässt er sich sehr viel Zeit und für andere gar nicht. Das ist schon so ein bisschen komisch auf jeden Fall. Aber es ist am Ende eine interessante Frau und es ist eine interessante Emanzipationsgeschichte und es ist vor allem auch ein ganz interessantes Zeitdokument. Also, sowas wie Elvis gab es halt vorher nicht und was der für einen Einfluss hatte auf die Popkultur und so wie der Umgang mit Frauen war und auch wie sich quasi, also für die Frauen und die jungen Frauen und die Mädchen, die Elvis gehört haben, war Priscilla ja quasi die eine, die ihren Traum gelebt hat. Und es ist eben interessant zu sehen, was dieser Traum überhaupt war. So. Mhm. Und ich finde, der Film ist ganz, ganz toll gemacht. Hat einen tollen Soundtrack, auch wenn kein Elvis läuft. Da findet er ganz tolle Stücke aus der Zeit, die sich da perfekt anpassen. Und hat tolle Bilder, tolle Schauspieler. Auch wenn Jacob Elordi als Elvis jetzt nicht ganz so fantastisch ist wie Austin Butler, ist er doch gut. Und Kaylin Bailey finde ich auch wirklich toll.
Ich muss sagen, ich finde, Jacob Elordi hat ein bisschen mehr von Elvis als Austin Butler. Da bin ich jetzt vielleicht mit dem Hot Take hier, aber gerade was, also natürlich hat Austin Butler Mimik, Bewegung, alles von Elvis perfekt kopiert, aber jetzt mal rein vom Optischen würde ich schon sagen, so vom Natürlichen.
Nein.
Natürlich die Körpergröße nicht, aber die finde ich hilft auch nochmal, da Jacob Elordi doch ein Riese ist und man dann nochmal den Kontrast sehr gut zu Priscilla sieht, dass da eben diese Gottesgestalt eigentlich neben ihr wandelt. Aber gerade so von der
Mimik oder vor allem und so, auch noch
das fand ich das eigentlich schon irgendwie hat mich schon an, also vom Gesicht her so ein bisschen an ihn erinnert.
Oder auch, dass Priscilla sehr kindlich ist noch, ne?
Ja.
Ja, gerade am Anfang.
Das Tolle an der Butler-Performance ist ja, dass Butler sieht wirklich nicht aus wie Elvis. Aber er fühlt sich an wie Elvis und das ist ja das Krasse.
Er fühlt sich selber wie Elvis.
Ja, er redet wie Elvis mittlerweile.
Ja,
aber,
ja Jakob denkt ja auch manchmal, er wäre Elvis, ist er aber nicht.
Ja,
aber wer war denn jetzt schlechter? Jonathan Rhys-Meyers oder?
Ja. Jonathan Rhys-Meyers auf jeden Fall.
Okay. Da wären wir wieder beim Rhys, ne?
Ja.
Oh. Ja, aber auch wenn er dann auch die Dance-Moves auf Lock raushaut.
Oh Gott, ja.
Darf er so?
Nee. Darf er nicht. Aber auch hier gilt, ich meine, der hat noch einen Kinostart dieses Jahr. Ich würde mir den in den Kalender schreiben. Also ich finde, das ist sehr, sehr sehenswert. Man muss sich auch ein bisschen dafür interessieren, bin ich ehrlich. Also jemand, der sich für Feminismus interessiert und sich überhaupt nicht für Elvis interessiert oder für Popkultur der 50er und 60er, da wird es dann schon schwer, würde ich sagen. Aber wer sowieso die Ästhetik mag, also wer die Ästhetik der 50er und 60er Jahre mag, der ist hier noch besser bedient als bei Lermans Elvis, finde ich. Weil der sich dieser Ästhetik wirklich sehr aneignet und das toll hinbekommt, das nachzustellen. Also
es läuft auch kein Doja Cat, ne?
Genau, man steckt ein bisschen mehr
leider in der auch Zeit. Kein Eminem.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist ein Highlight dieses Jahr, um das vielleicht mal verdeutlicht zu haben. Also es ist ein toller Film, wie ich fand.
Ja, einer der besseren dieses Jahr.
Grummel.
Ja, Hendrik, Grummel. Aber insgesamt doch nicht so. Also
Hendrik, der oder Wochenendrebellen?
Gar nicht mal so gut.
Zwei Filme, die sich überhaupt nicht miteinander vergleichen lassen.
Ja, aber jetzt, wenn du wählen müsstest.
Ja, Wochenendrebellen.
Oh. Ja,
sag ich jetzt
gut,
nur,
so spät. Gerne,
aber,
Also
wir müssen uns jetzt alle umbringen. Jakob,
hattest du während Priscilla Gänsehaut? Das ist ja jetzt anscheinend das Kriterium. Guck mal, ist doch mal was.
Dann war es ein guter Film, alles klar.
Hatte ich während Wochenendrebellen aber auch. Nur eher, weil ich es cringe fand.
Ja, das zählt ja nicht. Nur wenn dir auch die Tränen in den Augen stehen.
Wiegt sich Gänsehaut gegeneinander auf? Also,
darf man das?
Wenn man cringe Gänsehaut hat und danach herkömmliche Gänsehaut, das ist das dann quasi nicht. Wieder null?
Dann oder? Ist er wieder bei null, hat er quasi nichts bewirkt.
Okay, alles klar, ja, gut.
Wenn du nur Cringe-Gänsehaut hast, minus. Wenn du Gänsehaut hast, wäre schön, plus.
Okay,
ja, aber mich bewegen klar. Leider nicht nur Performance, wo dann so und ja.
Gut nachgestellt, noch, danke.
Ja, ich bin Brandon Fraser. Übrigens, ihr werdet ja
Pilot of the Flower Moon in diesem Podcast
noch sehen. Da werden wir dann ja hoffentlich als nächstes drüber reden. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu Brandon Fraser sagt.
Ja.
Das soll ja gar nicht mal so gut
sein. Ja, es ist wirklich. Also, ich habe die deutsche Synchro gesehen. Es war vielleicht das Schlimmste, was ich dieses Jahr gesehen habe.
Es war
schlimmer, Oscar, als ich. Ne? Einfach mal ihn in The Whale einfach nur so anzusehen. Also es war wirklich, was da, also der Typ hat wirklich seinen Oscar vergessen.
Ja, The Whale, schlechter Film. Nee, das wundert mich auch irgendwie, weil, weiß nicht, der hat ja auch eine lange Schauspielpause gemacht und dann kam er mit The Poison Rose zurück, was kein guter Film ist, aber da hat man gemerkt, dass er Lust hat zu Schauspielern. Und ja, das kumulierte jetzt mit dem Oscar und jetzt geht es anscheinend wieder Backup.
Also ich kenne, das ist vielleicht jetzt ein kleiner Spoiler, obwohl eigentlich, es hat nichts mit Handlung zu tun. Er taucht auch eigentlich gar nicht auf in Killers of the Flower mit einer Screentime von. Ja,
er ist halt kein Wal, der taucht nicht
auf. Nee, er hatte. good one. Er hat wirklich, glaube ich, nur ist 2 Minuten oder so. Also der hat nur 3 Zeilen Dialog. Ist wirklich schlimm, aber ich bin gespannt, was ihr sagt.
Ja. Gut. Ich glaube, dann haben wir es auch. Ich meine,
ich wieder eine auch. Lange tolle Folge. Wir haben Überlänge.
Ich will nur
im Kino müsstest du jetzt draufzahlen. Ach nee, doch nicht.
Ich will jetzt nur zum Ende noch sagen, Noah, du hast in Folge 19, war es, glaube ich, gesagt, oder was? Oder 18?
18.
Priscilla sei kein Podcast-Film. Das wollte ich jetzt nicht vorher sagen, damit du irgendwie noch dich der Intellektualität verweigern kannst und einfach nichts zu dem Film sagst, damit du deiner Aussage gerecht wirst. Aber du hast das gesagt. Wir haben das auf Band.
Ironie existiert nicht.
Nein.
Nein. Nicht in diesem Podcast. Also, da sind wir alle super ernst.
Du Langfinger wurdest überführt, Noah. Das hier ist Noah Exposed.
Ja. So. Ich mache ein Zerstörungsvideo.
Genau.
Nee, ich dachte, du wolltest auf was anderes hinaus. Und zwar in Folge 18, glaube ich, war es, meinte Noah, Killers of the Flower Moon wird der nächste. Es wird der überübernächste tatsächlich, aber.
Ah, so da, ja, okay, lass uns die Folge löschen da. Also mit sowas möchte ich nicht mehr.
So viele Folgen sind tatsächlich gar nicht gekommen seitdem.
Noah, soll ich deine Hot Takes mal ausnehmen, damit das.
Ich kann auch gerne mal eure Hot Takes ausnehmen, dann wird es hier für manche ziemlich schwierig, noch weiter zu bestehen. So, in Aussagen bezüglich Länge von Film und so.
Worte, die du mir in den Mund legst, werden dann gegen mich verwendet.
Warte, ich zitiere Hendrik aus Folge 21, heute am Anfang. Ich mag keine langen Filme. So, das war das Wort zum Mittwoch.
Ihr hört das dann Donnerstag wahrscheinlich.
Oder wann immer ihr. Ja, keine Ahnung.
Vielleicht auch gar nicht. Kommt ja auch vor, dass manche Folgen, die im Kasten sind, gar nicht mehr hochgeladen werden, aber mein Gott.
Wir verlieren uns.
So, wollen wir uns noch gegenseitig nerven oder beenden wir jetzt einfach? Genau, tschüss, alles klar.